damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit und von
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag.
Hi. Yay.
Hi.
Na?
Na? Wie geht's uns denn in diesem trüben
Februar.
Ist es Februar?
Ja.
Ich weiß nicht, da ja seit November das gleiche Wetter ist eigentlich.
Ja, oder? Täglich grüßt das Murmeltier, es ist schon wieder grau.
Hi.
Ja. 50 Shades of Grey, my ass. More like 500.
Ja, wir haben es echt hier schwer in Berlin, muss ich auch sagen. Also da beneide ich alle, die schon irgendwelche Schneeglöckchen sammeln und so. Ich habe noch keine gesehen.
Ich beneide auch Leute, die mal Schnee hatten und es ordentlich gefröstelt hat. Ich weiß, das ist mit den Heizkosten jetzt alles nicht so opportun und so. Aber ich hab's ja lieber 15 Grad minus und dafür klaren Himmel, als ein den Tag ganzen Tag diese 3 Grad warme Suppe.
Ja, das stimmt.
Mit ohne Licht.
Aber das bedeutet doch, dass wir heute den Auftrag haben, die Sonne in die Herzen unserer HörerInnen zu tragen.
Ja, wir sind heute die Gruppe Wind, lass die Sonne in dein Herz.
Ja. Ja, das sind wir. Und dafür haben wir genau das richtige
Thema. Und wenn wir eins können, dann ist es doch sonnige Gemüter vorspielen.
Naja, oder windig sein, das können wir auch gut.
Gassy, are you gassy?
I'm not gassy.
Musst du uns was erzählen?
Aber wenn jemand hier rumfurzt, sind das die Katzen, ne?
Immer.
Das müssen wir bitte dazu sagen.
Ja. Na, meine Katzen furzen ja nicht. Also wirklich einmal im Jubeljahr. Aber ich war neulich auf dem Job, da hatte der Hund, der hat wohl regelmäßig Blähungen und das ist halt wirklich toll, weil theoretisch könnte man furzen und auf den Hund schieben, which I didn't do. Aber ich glaube schon, dass die Besitzerin das oft macht.
Von, ja.
Echt?
Ja, dass die irgendwas hinten an Po halten, Mikrofone oder Luftballons und so und der Hund furzt die voll. Da gibt es 1000 Videos von.
Liebe ist, womit Senioren wie Tatjana bei TikTok ihren Algorithmus füttern.
Du, damit verdiene ich mein Geld.
Toll.
Worum geht's denn heute? TikTok ist ja so ein wahnsinnig, na, wir sind ja schon mittendrin.
Wir sind mittendrin. Also Reality-TV.
TikTok ist ja so ein wahnsinnig intellektuelles Medium, dass man darauf mit furzenden Hunden Millionen von Zuschauerinnen generieren kann.
Absolut. Die Leute haben es gut, die so Influencer für furzende Hunde, die haben mehr Geld als ich.
Bin immer wieder überrascht, also es gibt ja auch bei TikTok, ich habe die App nicht, aber ich gucke ab und zu mal rein und mir werden oft Sachen geschickt. Bin immer wieder überrascht, dass die tatsächlich ja bei TikTok jetzt, das war ja bei YouTube war eine ganze Weile sehr toxisch, weil die ganzen YouTuber sich gegenseitig so in Drama verstrickt haben und damit wahnsinnig viel Geld verdient haben. Und das war natürlich auch allen klar, also denen war das klar, dass das so funktioniert. Und das ist jetzt auf TikTok rübergeschwappt, dass man versucht, komplexe Wahrheiten möglichst simpel und clickbaitig runterzubrechen und die dann in irgendwelche Reels verpackt, also in diese kleinen Mini-Filmchen, damit es möglichst viel Klicks generiert und dann viral geht, möglichst reißerisch aufbereitet. Und das ist halt so eine Missinformation auf dieser Plattform. Es ist unfassbar.
Es geht nicht um Information.
Aber sie tun so.
Ja, aber
also diese Art von
Information. Ich halte das ja insgesamt für eine positive Entwicklung, weil, ich begründe das kurz, die Missinformation und die Verkürzung solche Ausmaße angenommen hat, dass es eigentlich nur noch 2 oder 3 Jahre andauern kann, bis wir, es sind dann halt keine 15-Sekunden-Filme mehr, sondern es sind reine Fotos.
Und dann haben wir endlich Ruhe.
So, da steht dann oben drüber Travestie oder das ist ein trauriges Gesicht und du weißt, alles klar, Travestie ist problematisch
und traurig. weil die Aufmerksamkeitsspanne ist ja offensichtlich von einem 8-Minuten-Video von Michael Jackson jetzt bei 15 Sekunden TikTok. Alles andere wäre schon Überforderung, weil danach muss man ja was anderes machen.
Ist die Queen eigentlich bei TikTok?
I'm pretty sure no.
Also ich bin sicher, Harry und Gattin sind bei TikTok.
Ja, glaube ich auch. Die sind bestimmt bei TikTok.
Are they?
Die also verkaufen bestimmt. Ihr Kind. Ja. 100 Pro.
Bei Twitter und sowas sind die ja bestimmt. Aber bei
Twitter? Das sind nur Pornosachen. Auf meinem Twitter sind nur Pornosachen.
Das liegt an deinem Algorithmus, mein Schatz. Du plauderst jemand ein bisschen aus der Schule.
Ja, ganz schlimm.
Bei meinem Twitter sehe ich noch
versaut. Also ich wusste nicht, dass Twitter so schlimm ist.
Und ich glaube, du bringst Twitter gerade mit OnlyFans durcheinander, aber egal.
Nee, dafür müsste ich ja zahlen.
Bei Twitter ist ordentlich Porno.
Ja,
aber halt auch nur, wenn du immer auf das Pornozeug klickst, dann wird dir mehr Pornozeug angezeigt. Wenn du jetzt
scheinbar
Beagles googeln
ich habe ja nichts anderes.
Twitter nach Beagle Accounts bei Twitter suchen würdest, würde das kommen.
Ich gebe ein Berlin Gay und habe nur Porno.
Berlin Gay Bareback.
Nicht mal.
Ach so.
Nicht mal. Also es ist wirklich wahnsinnig viel Sex und das hat mich gewundert, weil ich eigentlich gar nicht auf Twitter bin, aber jetzt ja dann doch und mal geguckt habe und es ist wirklich nur Sex und Gewalt.
Aus Versehen. Ich habe mir aus Versehen einen Twitter-Account
angelegt. Bin ich rücklings auf meinen
Duschvorhang gefallen. So wie auf die Gurke damals.
Ja.
Ja.
So, so dann jetzt hast du aber nicht mal umsonst so, diese nicht tolle umsonst. Überleitung gemacht.
Ich habe versucht, sagen wir mal. Ich habe versucht, ganz darauf subtil. Hinzuweisen.
So die Königin der Überleitung.
Dass am heutigen Tage, und da sind die innerlich überzeugten Monarchistinnen wie ich, feiern diesen heutigen Tage, weil es ist das 70. Thronjubiläum der Queen. Die ja eine alte böse Hexe ist, aber immerhin 70 Jahre hat sie irgendwie durchgehalten und das ist schon
ausgesessen.
Leave Lizzie alone.
Und deswegen schlage ich vor, dass wir zu Ehren der alten bösen Frau mit ihren langen, fiesen Hunden
und dem
bescheuerten,
intrinsisch rassistischen
schlimm alles, dass wir zu Ehren dieser Frau ein Fuck, Marry, Kill mit den
Royal Edition.
Ja, die Royal Edition, genau. mit den Mitgliedern des, um es ein bisschen zu erweitern, damit wir nicht alle mit Prinz Charles schlafen müssen, des europäischen Hochadels zu machen.
Okay, ich oute mich jetzt als,
Du hast keine Ahnung.
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kenne die Prinzenkinder. Ich weiß, dass ich mal irgendeinen, ich glaube aus Dänemark, den fand ich mal hot. But that's it.
Du fandest Frederik hot, du hast ja Daddy-Issues.
Nee, voll. Es gab diesen einen mit dem Bart, der hieß aber, glaube ich, nicht Frederik, der hieß irgendwie anders.
Hendrik. Frederik. Nee. Irgendwas mit Ick.
Ja, wahrscheinlich. Icky.
Probably. Egal. Also, wir fangen einfach an. Los. Wir müssen uns jetzt überlegen.
Ich google mal parallel, wie die alle heißen.
Ja, da hast du viel zu tun. Das ist ja alles Inzucht. Erstens sehen sie alle ähnlich aus. Und zweitens ist es endlos, die Liste. Also, da darfst du gar nicht anfangen zu googeln.
Also, Frederik von Dänemark ist es schon mal nicht. Den meintest du.
Ah, den meinte ich, genau. Das ist der depressive Gatte, der, glaube ich, schon tot ist von Margarete. Ne?
Ach, hi.
Die lustige, rauchende, malende Königin von Dänemark. Gut, also Fuck, Marry, Kill.
Royal Edition.
Ich frage Paul.
Bitte.
Ich frage wen würdest du ficken?
Du musst schon drei Namen geben.
Du musst mir
ich muss die Namen geben.
Ja, du musst drei Namen vorschlagen. Dann musst du. Ist schön, dass du das Spiel heute zum ersten Mal spielst. Wie alt bist du jetzt?
33.
Ja, okay. Wir haben das schon ein paar Mal gespielt. Ja. Und man gibt immer drei Namen und dann musst du entscheiden, welchen davon heiraten möchte.
Ach so. So
ja.
Du müsstest okay. mir jetzt
aber das kannst du nicht wissen. Wir haben es erst 10 Mal gespielt.
Ja, okay. Also ich gebe dir jetzt drei Namen vor, Paul. Drei Namen gebe ich dir jetzt vor. Ich gebe dir vor.
Ihr lieben Leute zu Hause, es kann nur noch 10 Minuten
Felipe
dauern.
Felipe von Spanien, der Sohn, ne?
Ja, ja.
Dann gebe ich dir vor, egal welcher von den deutschen Welfen, weißt du, das sind alles die mit der dicken Hornbrille und diesem Inzuchtgesicht.
Ja, ja.
Und dann gebe ich dir vor.
Du müsstest mir einen davon vorgeben.
Dann gebe ich dir vor, um es ein bisschen schwerer zu machen, Andrew.
Okay.
Die Spannung steigt.
Also Andrew müsste, glaube ich, sterben. Das wäre mir schlicht in der öffentlichen Diskussion zu anstrengend.
Ich glaube auch, das ist zu peinlich.
Würde ich dann heiraten, schon um Gloria von Ton und Taxis zu ärgern?
Das ist nicht
Welfe. Ja, weiß ich, weil das ja nicht dasselbe Haus
Ernst
ist.
Ernst August ist
ja,
im
ja.
weitesten Sinne, glaube ich,
Der Ernst August ist mir ein bisschen, wenn der Vermögen hat und alt ist, würde ich den heiraten.
Das ist der Pinkelprinz, das ist
ja,
der Kleine.
Ja, es findet sich ja immer irgendwo ein elektrischer Zaun. Im Fall der Fälle.
Das stimmt, das ist gut.
Und Philippe würde ich, glaube ich, der...
Ja.
Wenn so ein bisschen jünger, so, das
ja.
also,
der ist noch sogar im fickbaren Alter.
Der ist noch deutlich im fickbaren Alter. Also da würde ich, glaube ich, ja doch, das
ja.
ginge, glaube ich.
Kann man, ne?
So.
Denke ich auch.
Schon to see auch. The apartment.
Ja.
So, ich mache mal weiter mit Frau Breakout und sage Fuck, Mary Kill, Harry.
Ach, so einfach.
Charles.
Das kenne ich auch keinen.
Ich mache es jetzt für
das
Sie einfach.
Harry,
okay, du machst Harry, Charles oder William.
Also, okay. Fuck Harry, weil hot.
Because only fuckable in the bunch?
Also ja.
Rote Haare, du weißt, was das heißt.
Na, es gibt ja auch Fotos. Also nicht vom Gemächt an sich, aber man kann ihn damit sehr wenig an. Gibt's ja, gab's ja in Las Vegas.
Ja, der ist schon gut.
Ja, 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 kann ich alles gut haben. Ficken würde ich den Harry, heiraten dann ja den William eigentlich.
Ja.
weil, ne, next in line und so ist halt, ne?
Ja,
er ist ja,
ja
next in line. Genau. Dann kann man das Ganze ja abschaffen, sobald man an der Spitze ist. Ja, und der alte Charles muss dann leider über die Klinge springen.
Barbie, die letzte Königin von England.
Oh, ja, das würde ja so schön
die, die
sein.
Die alles abfackelt.
Heute hat übrigens, heute zum 70. Thronjubiläum hat die Queen Camilla schriftlich bestätigt, dass sie nach ihrem Tod auch Queen genannt werden darf. Das war bis heute noch nicht festgelegt, weil sie ja geschieden und bla. Und jetzt hat die Queen das einfach mal festgelegt und hat gesagt, sie darf Queen heißen nach meinem Ableben. Was natürlich eine Riesengeste dem Rottweiler gegenüber ist und alle Diana-Fans drehen durch. Der Rottweiler ist Camilla.
Ich fand immer, Camilla sieht eher aus wie ein, Don- wie ein Maultier. Oder?
Ja, aber also, Rottweiler hat sich eingeprägt.
Ja, schön.
Also wir Royalisten wissen, wer gemeint ist.
You all are terrible people.
Ja. Wieso? Ich habe die ganze Zeit The Crown geguckt mit dieser Camilla-Darstellerin, die ja dann den Oscar fürs beste Drehbuch für Promising Young Woman gewonnen hat und dachte die ganze Zeit, ja, Camilla, you wish. You looked like that.
Ja,
you never
die Schauspielerin war gut. Die sah auch gut aus damals. Aber die echte Camilla natürlich nicht. Aber sie hat, sie war kinky genug, den Charles sexuell abhängig zu machen. Und das war der Trick.
So, ich mache jetzt mal auch was. Ich habe jetzt mal gegoogelt, wie die alle heißen. Because I really don't know.
Und jetzt stehe ich dumm da, weil ich sie nicht
Du bist
kenne.
Ja eingetragene Royalistin. Ja. So, Prinz Karl Philipp. Aus Schweden.
Ach, ja.
Da wird
ja,
sie
ja,
buschig.
Ja.
Dann haben wir Prinz Nikolai von Dänemark.
Kenne ich nicht.
Der wurde viral, weil der bei TikTok, wo wir gerade diese schöne Überleitung gemacht haben, in den Outfits rumläuft. Und das ist wohl viral auch dann gegangen.
Okay.
So, wir haben Prinz Nikolai. Und ist auch als Model schon gelaufen bei Dior.
Ach, der mit, der mit den Segelohren. Ja. Der ist ganz, ganz heiß gerade, weil der Model ist. Ja.
Und
ich weiß welcher.
Dann haben wir David Oyelowo, kennst du den?
Jetzt so ohne Zusatz.
Der ist nicht Schauspieler?
Der ist Schauspieler und ist aber auch ein Royal Prince aus Nigeria.
Okay.
Ich zeige ihn nochmal, weißt du, wie der aussieht?
Nein, aber hört sich
der
ja
Hauptdarsteller
gut an.
Aus Get Out.
Also wenn das der ehemalige Tennisspieler ist, der deutsche Wurzeln hat?
Nee. Nein.
Okay. Da gibt es nämlich auch so einen. Gut, okay, also.
Ich weiß jetzt nicht, wie sie aussehen, aber du entscheidest schon mal.
Ja.
Okay.
Zeig mir nochmal den letzten. Den letzten musst du mir nochmal zeigen. Aber Karl Philipp, ich muss sagen, als Karl Philipp geboren wurde, der ist ja jetzt so vielleicht Mitte 30, da war ich, obwohl also, ich erst 33 bin, ja schon auf der Welt und habe geschlechtsfähige Gedanken gehabt. Und okay, ja. Mhm, alles klar.
Ich finde das, ich
und
finde
Prinz die Nikolai, weißt du auch, wie er aussieht.
Naja, da weiß ich.
Okay. Ich finde, geschlechtsfähige Gedanken ist
ich,
auch wieder
ich denke
so
an Harkonnen.
Darf ich mal bitte zu Ende reden?
Aber ich finde, geschlechtsfähige Gedanken wäre ein schönes T-Shirt.
Geschlechtsfähige
jetzt
Gedanken
auf, hier
hatte
wieder
ich,
aufzuzwingen.
Ruhe jetzt. Da habe ich gesagt, der wird ein Stück. Das habe ich übrigens auch bei dem zweiten Sohn von Boris Becker gesagt, als er geboren wurde. Ich wusste, das wären super attraktive Männer und ich hatte bei beiden recht. Karl Philipp sieht toll aus und hat tolle, schleimig an die Stirn gepappte Locken und sieht super aus, finde ich. Den würde ich auf jeden Fall heiraten. Den finde ich richtig heiß. Und das androgyne Segelohrmodel aus Dänemark, den würde ich mir, wenn ich mal in so einer Twink-Stimmung bin, nicht von der Bettkante stoßen, aber das ist natürlich so ein Ding, da stößt du dir das Becken blutig, ne? Da ist ja nichts dran. Aber egal.
Oh Gott.
Und den sehr, sehr sympathischen, hochadligen Schauspieler aus Nigeria, den müsste ich leider irgendwie, um an das Vermögen zu kommen, vergiften. Insofern kill.
Der hat noch gar nicht so viel Vermögen, aber er ist ein großartiger Schauspieler.
Naja, ein bisschen mehr als ich hat er bestimmt.
Ich habe gedacht, also ich hatte gerade gedacht, ich hätte gelöst, wie dieser dänische Prinzess, den ich so hot finde, und dachte Harkonnen, jetzt stelle ich gerade fest, der ist aus Dune.
Ach.
Also
ja.
Das...
Kauf ein Weltreich.
Kann keiner sagen, ich wäre nicht belesen. Aber von den Scheißprinzen habe ich keine Ahnung. So, jetzt ist dieser schwere Zahn auch gezogen. Jetzt haben wir das hinter uns, meine Güte.
Ich könnte da noch lange drüber
Ich weiß, aber ich nicht.
Okay.
Und ja, this is over. Ich hasse Royalty. Honestly, ich finde es schlimm. Aber hey.
Es wird nie eine Royal-Folge geben.
Nee.
Okay. Oder vielleicht doch.
Dann werde ich sie immer da jetzt so zwischenpoolen.
Ja, genau. Ja. So, schön. Eigentlich geht es ja heute um Reality.
Ein viel schöneres Thema als Royals.
Finde ich auch. Es ist aber, ich finde tatsächlich, also wenn man sich zum Beispiel mal die Kardashians anschaut, das hat ja so ein bisschen den Stand der Royal Family als oberstes Klatschthema abgelöst. Ja. Ne, das war ja, ich bin ja älter als du, Tatjana, du bist ja erst 33, ich bin ja schon 43. Ja. Und das war ja, also Royals waren ja das Klatschthema in der Yellow Press meine gesamte Jugend lang.
Leider
also was
immer
heute
noch.
Helene Fischer ist und die Kardashians waren damals das Goldene Blatt, ja. Das Bild der Frau, Prinz, Prinzessin, Fürstin von Schlag mich tot, hat wieder ein verknicktes Blümchen im Haar gehabt, ist sie todkrank, muss sie sterben. So.
Das ist heute mit Kardashians abgelöst, das stimmt.
Ja, die sind die neuen Royals. Ich finde, ja. Reality-TV ist die neue Krone irgendwie.
Somehow. Ja, also passt es sogar inhaltlich wie Faust aufs Auge.
Yes.
Und wir haben viele schlimme, schlimme Beispiele und schöne Beispiele
schöne.
Heute. Paul,
ich schöne. Ich habe schöne und schlimme.
Ja. Fangen wir mit was Schönem an.
Ja. Gibt es ja noch nicht ewig Reality-TV, aber es gibt ein paar schöne frühe Beispiele. Und
Naja, ich habe mir
kommt jetzt Pauline Frohmuth um die Ecke.
Kommst du jetzt mit dieser MTV-Geschichte um die Ecke?
Noch Nein. nicht. Jetzt kommen wir erstmal mit okay. einer. Jetzt kommen
aber
wir
die kommt auch noch?
Die kommt auch noch.
Da fällt mir gerade ein, da kenne ich einen, der da mitgemacht hat.
Ganz toll,
Tatjana. Erzähl ich nachher.
That's nice, ja, danke. Ich freue mich jetzt schon. Gefühltes Alter.
Ach Gott, ihr tut mir heute leid, die ihr hier zuhört, aber es ist toll.
Also, Reality-TV war auch, genau, TV war auch.
So, das machen Reality-TV. Nein, das lassen wir drin.
Das machen wir nochmal. Also Reality-TV gibt es ja noch gar nicht so lange, nämlich erst so schlappe 50 Jahre. Also sehr viel deutlich weniger lange als andere Fernsehformate. Und in der ersten Dekade von Reality-TV gab es jetzt schöner Sprechfehler, gab es auch nur zwei Formate und das allererste Reality-TV-Format, was von Leuten heute auch noch so angeguckt wird, und ich über die Haltung zu TV und zu Reality vor allem reden wir dann gleich nochmal, hieß An American Family und lief 1973.
Ist Wahnsinn, ne, dass das so alt ist.
Auf CBS, also von 49 Jahren. Das muss man sich mal reintun.
Insane.
So, ist jetzt nicht Isle of Lucy oder irgendwie sowas, aber fand halt im Jahr meiner Geburt statt, finde ich schon aufregend.
Ja.
Und dieses TV-Format wurde im Jahr 1972 gedreht, von Mai bis Oktober. Danach hatten sie 300 Stunden Material und begaben sich für ein Jahr in den Schnitt. Ausgestrahlt wurde das Ganze dann erst 1973 und es ist die Geschichte, wie der Name schon sagt, einer Familie. Und diese Familie bestand aus vier Kindern und zwei Elternteilen und zwei Hunden und hieß Laut. So hießen die alle mit Nachnamen. Und sollte eigentlich das sein, was so, wir hatten 1973, die 60er waren unruhig gewesen, man wollte jetzt zeigen, wie sich diese gesellschaftlichen Entwicklungen auf eine amerikanische Familie ausgewirkt haben. Natürlich war diese amerikanische Familie, weil das war 1973 so, relativ wohlhabend, total weiß und wohnte in einem Vorort, in einem großen Haus. Das war die Vorstellung, die man damals von amerikanischen Familien hatte.
Und vielleicht auch die Mehrheit der Leute, die zuguckten.
Und wahrscheinlich, das ja. weiß ich gar nicht so genau, jedenfalls sollte dieser Wiedererkennungswert, der sollte schon ausgenutzt werden. Das hat nur leider nicht funktioniert, weil in diesen 300 Stunden gefilmten Material und in den 12 Stunden, die sie dann daraus zusammengeschnitten haben, sind viele Dinge passiert, die nicht geplant waren. Deswegen ist es noch das, es ist halt eigentlich eine 12 Stunden lange Dokumentation über diese Familie, in der viele Techniken, die heute zum Reality-TV ganz selbstverständlich dazugehören. Ganz selbstverständlich dazugehören, zum Beispiel, dass Leute vor der Kamera Interviews geben, dass die Kameras immer und überall dabei sind, dass alles beobachtet werden darf, dass es nichts gibt, was die Dokumentaristen, wie sie sich damals nannten, nicht verwenden durften und das, was sie gefilmt haben, statt die große, glückliche amerikanische Familie mit allen ihren Nicht-Konflikten darzustellen, ist die Trennung dieses Ehepaares.
Ach super, da hat er Glück gehabt.
die Streitereien, die damit einhergingen, das Coming Out eines das Coming Out eines dieser Söhne, Lance Loud. Lance Loud war die erste. Also nochmal vergegenwärtigen, das war vor 49 Jahren. Lance Loud war die erste Person im amerikanischen Fernsehen und überhaupt im weltweiten Fernsehen, die bei ihrem Coming-out-Prozess beobachtet wurde, die bei ihrem Schwulwerden beobachtet, die bei ihrer, oder sagen wir mal, Identitätsfindung. Was heißt das eigentlich, ein schwuler Mann zu sein 1973 in den USA?
Immer mit Kamera auf die Klappe am Bahnhof gehen zu müssen, das war auch anstrengend.
Das haben sie nicht unbedingt getan, aber Lance Loud wurde, als diese Serie, also gefilmt wurde, das Ganze 72, er zog dann nach New York ins Chelsea Hotel, hatte aber schon mit 13, also als die Serie dann ausgestrahlt wurde, wurde Lance ganz schnell der Held der amerikanischen LGBTQ-Community. Man darf nicht vergessen, in den meisten Bundesstaaten war es 73 noch nicht wirklich legal. Ja. Da wurde eine Kultur gezeigt, die ganz aufregend war für viele Leute. Also dieses als nach der Ausstrahlung dieser Serie gab es unglaublich viel Kritik, weil es halt das Auseinanderbrechen der amerikanischen Familie illustrierte statt den die heile Welt. Und Lance begann dann nach der Ausstrahlung der Serie, also ich glaube schon nach Folge 3 von 12, eine intensive Korrespondenz mit Andy Warhol und sagte ihm immer, der war damals 15, muss man dazu gestehen. Der hätte viele schöne Filmideen und irgendwie das hier stimmt übrigens an seiner Kunst alles nicht und so. Und Wall
heute würde sie einen Podcast machen.
Wall hat ihn dann auch gemalt, den lieben Lance. Und Lance wurde in seinen 20ern, weil es gab, das gab zwar unglaublich viel Kritik und die waren auf dem Timecover und so, aber es war auch ein riesiger Quotenhit und es wurde breit besprochen und es wurden viele Dinge gezeigt, die bis dahin noch nie im amerikanischen Fernsehen zu sehen gewesen waren. Und natürlich gab es auch das, was es nach allen Reality-Formaten heutzutage ganz selbstverständlich gibt, aber das gab es damals schon, nämlich die Familie hatte die Serie vor Ausstrahlung auch nicht gesehen und nachdem sie die Serie gesehen haben, haben sie dann sehr schnell reagiert und gesagt, die haben sich nur die Scheußlichkeiten rausgepackt, das war alles viel netter, das hier ist total auf Skandal getrimmt und wir haben das alles ganz anders erlebt. Also das gab es schon damals. Um bei Lance zu bleiben, der gründete eine Band, zog ins Chelsea Hotel, befreundete sich mit allen möglichen Leuten aus der Factory und mit Warhol, war für 20 Jahre, ein relativer Fixpunkt, hatte zwei Bands, war mit Debbie Harry befreundet und so und wurde dann ein relativ gut beleumundeter Entertainment-Journalist für LGBT-Themen, also hat für den Advocate geschrieben und für Out geschrieben und für die Village Voice geschrieben und. Was er dabei auch war 20 Jahre schwer crack-abhängig. Es gibt ein Nachfolgeprojekt 10 Jahre später, da haben die Filmemacher die Familie Mitte der 80er nochmal besucht und interviewt und dann gibt es einen letzten Film in dieser Reihe, An American Family, der ist von 2001 heißt Lance Out und ist das letzte Jahr im Leben von Lance Loud, weil der war dann nicht nur HIV-positiv, sondern hatte auch durch seinen viele Jahre andauernden Drogenkonsum oder andere Dinge sich eine schwere Hepatitis C zugezogen und diese Komorbiditäten haben dann 2001 dafür gesorgt, dass er mit 50 gestorben ist. Dieses letzte Dokument, das ist eine Stunde lang, das kann man auch auf YouTube ansehen, wir packen es in die Kommentare, ist sehr anrührend, weil das halt ein älterer, schwuler Mann ist, der ein sehr reiches Leben hatte und der viele tolle Freunde hat, der mit seinem Leben ganz selbstverständlich abschließt. Nicht ohne zu sagen, dass es jetzt nicht scheiße ist und dass er nicht Dinge bereut oder irgendwie sowas, aber man darf nicht vergessen, das war mitten in der AIDS-Krise. im Prinzip noch. Und war eine Illustration für viele Leute, wie Lance war immer das gewesen, woran sich wie sich Amerikaner schwule Männer vorgestellt haben. Und wenn man den heute in diesen Folgen nochmal sieht, der schminkt sich, der
Nagellack
trägt aufregende Klamotten, diskutiert mit Leuten mit Leuten wie Candy Darling über Geschlecht und was dann das jetzt genau bedeutet und war auch eine Modeikone und so. Aber hatte halt und war ein wirklich begabtes kleines Kerlchen, aber es wurde auch gezeigt, dass der in dieser Familie eigentlich relativ okay aufgenommen worden ist mit seinem Coming-out. Also es war auch ein Fernseh-Coming-out, was nicht unbedingt hundertprozentig problematisch war, sondern vor allem seine Mutter, Pat, die nach seinem Tod ein Buch über ihn geschrieben hat und erst letztes Jahr gestorben ist mit 96. Also die Eltern sind beide uralt geworden. Der Vater ist 2017 gestorben mit 98 und die Mutter ist letztes Jahr gestorben. Und von den Kindern leben noch drei. Und die sind für Leute nicht unserer Generation, sondern noch einer Generation früher immer noch riesige Stars, weil das ein unglaublich einprägsames Erlebnis war und eine monatelange Diskussion in den amerikanischen Medien. Und weil es das erste Mal war, dass ein schwuler Mann einfach auch vor den Kameras das sein durfte, ganz einfach, was er war.
Ja. Nicht geschrieben, nicht klischeebelastet, sondern einfach
Glück gehabt,
authentisch.
Dass sie die Familie gesucht haben. Und was haben wir? Die Fußbräuchs.
Die Transparas meinst du?
Ja. Nein.
Ach so, diesmal meinst du wirklich die Fußbräuchs.
Die wirklich Fußbräuchs.
Man kann, ich habe ja Visible, glaube ich, schon mal besprochen oder zumindest erwähnt im Podcast. Da gibt es auch sehr schöne Ausschnitte aus in American Family und auch nochmal Interviews mit der Mutter später. Da kann man das auch nochmal schön nachempfinden und ein bisschen im Zeitraffer sich angucken, auch seinen Impact und wie er so war. Ich packe das auch in die Shownotes. Ich liebe die sehr.
Der ist halt eine sehr beeindruckende Person.
Ja. Was wir jetzt noch nicht so besprochen haben, der große Aufschrei war ja damals nicht nur, dass der Zerfall der amerikanischen Familie jetzt auf dem Bildschirm und so, sondern auch ein Teil des Aufschreis war, um Gottes Willen, wie trivial ist das? Wo kommt unser Fernsehen jetzt hin? Früher ging es hier um Familienwerte und um saubere Unterhaltung, clean American Jokes und Fun und so. Und jetzt plötzlich halten wir einfach drauf, wie Leute ihr Leben leben. Wie trivial ist das? Wie dumm ist das? Das ist der Anfang vom Ende quasi. Ja.
Genau.
Das sagt also man heute ja auch noch.
All diese Argumente gab es natürlich schon. Was es auch gab, war eine große, sehr schnell und sehr intensiv geführte medienrezeptorische Diskussion darüber, ob das Realität ist. Weil es haben sich dann unglaublich viele Medienwissenschaftler damit beschäftigt, ob man Leute überhaupt filmen kann und sie wissen, dass da eine Kamera ist. Und ob man Leute überhaupt beobachten kann, ohne dass sie wissen, dass, wenn sie wissen, dass sie beobachtet werden, ändert sich automatisch ihr Verhalten. Das heißt, dass sie sie spielen dann für die Kamera und verhalten sich nicht mehr natürlich.
Ja.
Die Antwort, die das aktuelle Reality-TV darauf gefunden hat, ist, dass einfach überall Kameras sind, die man nicht mehr sieht. Und die Behauptung ist, dadurch verhalten sich Leute da natürlich, ich wage das zu bestreiten.
Natürlich nicht. Ich habe ja selber schon viel Reality-TV gemacht. Ich glaube, mein erstes Reality-Format habe ich wahrscheinlich gemacht mit, weiß ich nicht, kurz nach 20 oder so. Das war damals Gunter Gabriel. Ich mache Umstyling für Gunter Gabriel. Ist auch furchtbar. Ich komme gleich noch zu Queer Eye, aber das war so eine ähnliche Idee. Also eine Tunte wird auf den alten bösen Mann angesetzt und sollte mir jetzt irgendwie innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen zum Friseur neu einkleiden und dann ein bisschen Knigge beibringen und so. Dass man halt nicht Fotze sagt und so, wenn man einer Frau gegenüber sitzt. Also Sachen. Oder du bist aber fickbar oder so. Dass das jetzt nicht unbedingt ein Kompliment ist. Das sollte ich ihm alles erklären. Und das war das erste Mal. Und dann habe ich ja über die Jahre immer verschiedene Formate dann gemacht. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich vor der Kamera natürlich geworden bin. Also die Aufregung, vor einer Kamera zu sein, das Gefühl, sich produzieren zu müssen, irgendwas darstellen zu müssen, was dann likable ist oder wo die Leute drüber lachen oder was der Vorstellung von mir selbst im Kopf entspricht, wie ich in der Öffentlichkeit gesehen werden will und so. All das sind Dinge, die man das ist Trial and Error, das muss man falsch machen, damit man es später richtig machen kann. Und dafür brauchst du verschiedene Chancen. Es gibt, glaube ich, keine Leute, die, oder ganz wenig Leute, die sofort vor der Kamera natürlich sein können und sie selbst sein können. Erstmal ist das ein Prozess von, oh, so will ich aber nicht.
Interessante Frage, ob jemand, der sehr früh in diese Formate reingerät, also ob die Kinder der Kardashians, ob die überhaupt noch ein Bewusstsein dafür haben, was Natürliches und was Unnatürliches
verhalten ist. Ich glaube schon. Beispiel sind die Töchter der Geissens, die ja auch seit gefühlt Jahr eins ihres Lebens von diesen fürchterlichen Eltern in dieser fürchterlichen Serie weiter durch die Lande getragen werden vor den Kameras. Die haben jetzt beide gesagt, sie wollen raus aus dem Format, weil sie jetzt mit 17, 18 das Gefühl haben, dass sie ausgebeutet werden und dass das alles sich nicht gelohnt hat und so weiter und so fort. Also ich glaube schon, dass das...
Ja, dass es unangenehm ist, ständig gefilmt zu werden und unangenehm ist...
Ja, aber dass sie das merken sozusagen, dass sie die Metaebene immer merken, auch wenn sie da reingeboren werden. Ja,
dass sie die Metaebene merken, ist vielleicht... Aber ich glaube halt nicht, dass jemand wie Kim Kardashian, sobald sie vor die Tür tritt, ich glaube, da ist jeder Tritt und jeder Schritt geplant.
Ich glaube nicht, dass es geplant ist. Ich glaube, es geht dir in Fleisch und Blut über, dass das eben, this is your life and this is how you do it. So, du weißt, wie es funktioniert und du machst es dann halt einfach. Ich glaube nicht, dass das groß vorausgeplant ist. Also natürlich gibt es in diesem, also wenn wir jetzt von der Show reden, gibt es, es ist ja nicht gescriptet, aber natürlich bauen die den Plotpoints rein. Also da trefft ihr euch jetzt, da trefft ihr aufeinander und das wird diskutiert.
Das ist halt eine gute Frage, ob es nicht gescriptet ist.
Nein, das ist immer gescriptet.
Ich war aber nicht halt nicht gescriptet im Sinne von, wir schreiben euch Skripts und hier ist dein Text. Nee, sondern
das ist das nicht, aber die Frage ist halt, wenn man Leute, wenn man Themen für eine Season festlegt, wenn man sagt, wir gehen dann da und da mit der und der Person hin und lassen die auf die und die andere Person treffen, weil wir glauben, dabei passiert Folgendes. Der Unterschied zwischen geplant und geskriptet ist ja manchmal sehr klein und du kannst dich natürlich immer darüber unterhalten, ob du, weil ein Film entsteht ja erstmal im Schneiderraum. Und du kannst ja im Schneiderraum skripten, bis du blau anläufst. Also du kannst Sachen so schneiden, dass sie völlig
anders sind. In der Tradition ist es aber unscripted.
Und wie soll ich sagen? Also mir fallen zwei Sachen ein. Einmal Paris Hilton, wenn die merkt, dass eine Kamera auf sie gerichtet ist, hat die ja sofort eine andere Sprache und einen ganz anderen Ton. Und das ist ihr, wie du so sagen würdest, jetzt in Fleisch und Blut übergegangen. Die haben das so drauf, dass sie das dann anschmeißen, diesen Motor, und so dann in der Zeit funktionieren, wie eine Kamera irgendwie dabei ist. Interessanterweise war jetzt in dem Dschungel, wo ich jetzt gleich was zu erzähle, da hat die eine Protagonistin, Anushka Renzi, eine schlechte Schauspielerin aus Deutschland, die hat durchschaut, dass, und da habe ich es erst gemerkt, die hat gesagt, nein, das ist ein richtig professioneller Beruf. Reality Star ist ein richtiger Beruf.
Voll.
Und daran denke ich gerade. Also die Kardashians und die Paris Hiltons dieser Welt haben halt total gelernt, wie sie als Reality Star ihre Stimme pitchen und wie sie funktionieren müssen. Und das ist eine Profession, das ist ein richtiges Können. Und die Anushka hat im Dschungel, die Anushka hat im Dschungel genau durchschaut und auch immer wieder darauf hingewiesen, wie sehr sie sich als Schauspielerin, gelernte Schauspielerin, unterscheidet von den gelernten Fähigkeiten der Reality Stars. Zum Beispiel, dass im Dschungel die Reality Stars genau wussten, dass sie eine bestimmte Botschaft, die sie loswerden mussten, immer an den verschiedenen Meeting Points in verschiedener Konstellation wiederholt haben, damit es auch auf jeden Fall eins im Schnitt übrig bleibt und sie dadurch Präsenz kriegen. Und das hat die natürlich toll durchschaut, hat es aber selber nicht gemacht, weil sie es gar nicht geübt hatte jemals. Und die sagt eben, das ist eine richtige Job-Description und das ist eine Professionalität, die muss man haben,
ich glaube nicht,
einer der Führenden zu werden.
Man muss sich damit halt mal auseinandersetzen. Ich glaube nicht, dass man, um das zu durchschauen, das als Job-Description haben muss, aber das habe ich ja bei Shopping Queen auch gemacht. Ich habe ja an jeder jedem Interview und jedem Einspieler über AIDS geredet, über HIV geredet, über meine Infektion geredet, damit es irgendwann drin bleibt.
Ja, aber auf die Idee muss erstmal kommen.
Nicht rumschneiden.
Da ist die nee, gar nicht drauf gekommen.
Du musst natürlich drüber nachdenken.
Dann du musst natürlich wissen, wie diese Formate entstehen.
Genau. Ja, wie es funktioniert. Genau. Und das kann selbst dann Philipp, der Dschungelkönig mit einer Gehirnzelle, hat der das drauf.
Komm, also er ist blond und muskulös. Was willst du denn?
Ja, er ist der Dschungelkönig der Herzen. Also, ja. Ihr merkt schon, Trash-TV ist mein Thema. deutsches Trash-TV. Also ich bin da wirklich, ich gucke relativ viel, obwohl ich es natürlich verachte, logischerweise. Ich würde nie würde ich selber damit machen.
Aber warum guckst du es denn, Liebes?
Ja, das erkläre ich jetzt. It. Nee, das erkläre ich gleich. Aber die,
du diese, hast doch selber auch schon Trash-TV gemacht.
Ich?
Ja.
Was?
Am Zeltplatz?
Das war doch kein Trash-TV, das war Spiegel-TV. Ich bitte dich. Das war öffentlich-rechtlich, das war ZDF.
Auf Platz 1,
die überall. Camper. Oh. Das war ganz toll. Das war ja auch nicht geskriptet. Da wurde nur gesagt, ihr fahrt mit dem Auto an einen Campingplatz in Ostdeutschland und
benehmt euch daneben.
Und macht, was ihr wollt und die Kamera lief mit.
Also das sollten wir auch mal machen.
Das war toll. Nein, aber das erzählt nicht in dem Sinne, weil das war wirklich nur 3 Tage, ein Wochenende. Das war ja nichts.
So riecht bitte weiter über den Dschungel.
Ja, der Dschungel. Der Dschungel, verachtenswürdig, bla bla bla. Nein, das Gute, was da passiert, oder jetzt in der aktuellen 15. großen Jubiläumsstaffel, dass da aufeinander prallte die Welt der Reality-Sternchen, die keiner kennt, und die Welt der Oldschool-Promis. Mhm. Mhm. Also als Fernsehstar würde ich jetzt Anuschka Renzi nicht bezeichnen und als Ikone würde ich Harald Glückler auch nicht bezeichnen, aber die sehen sich so. Aber man kann schon sagen, sie haben eine Prominenz in den vergangenen 30 Jahren erarbeitet und die anderen nicht. So.
The C-List meets the F-List.
So, und die, ja, genau. Und die stoßen nun aufeinander. Und das war natürlich super, die Konflikte, die daraus entstehen, mitzuerleben jeden Abend. Also mich
und
hat
das, war, das
total
war auch ein Punkt.
Ja, total.
Also wir sind wer und ihr seid nicht.
Ja, okay. In einer Tour. Und dann kamen super Konflikte, also Anuschka Renzi ist ja immer ausgerastet und hat immer gesagt, ihr spielt ja alle nur, ich bin so wie ich bin und ihr spielt alle ihr Reality Stars und wie, und der Glöckler dann, wie können die bloß bei RTL, wie kamen die darauf, solche Ikonen wie uns zusammen mit solchen Influencern in eine Sendung zu setzen? Wie kommt man auf so eine Idee, uns zusammenzusetzen, wow, mit solchen? Und dann war da so eine ganz schreckliche, so eine Heidi Klum Else da oder Bachelorette oder was auch immer. Die hat alle genervt und die Anuschka ist mit der immer gegeneinander gebrettert. Und dann gibt Anuschka also so ein Interview und die steht so 3 Meter hinter ihr, aber eigentlich außer Hörweite, dachte Anuschka, aber die hat alles gehört. Und Anuschka sagt also, ja, und diese Influencerin hier, die Nerven und diese, das, wie kann man die mit so einer Schauspielerin wie mir, also das ist, und dann schreit die von hinten, die das gehört hat, und dann schreit sie so, ja, Anuschka, dumm gelaufen, war, und eben waren wir in derselben Scheiße in der Wette zusammen. Jetzt bist du doch mit mir hier zusammen in derselben Dschungelscheiße. Dumm gelaufen für dich, du Star, hä? Und so, und da kam natürlich richtig Zunder, und da hatten die recht.
Okay.
Das war toll. Also sowas mag ich gerne. Und ich mag auch gerne, wenn die Fassaden denn bröckeln. Also gerade bei Glöckler im wahrsten Sinne des Wortes. Das war ja wirklich also der Arme. Aber wenn er dann da zum Schluss liegt und begreift, dass nicht für ihn alle Stimmen sind, sondern andere ihn überholen und dann wie so aus einem Luftballon sämtliche Energie und sämtliches Selbstbewusstsein rausströmen und er nur noch irgendwie Emotionen zeigen kann, wenn er einen Brief von seinem Hund kriegt. Also der arme Mann. Das ist natürlich richtig, wow, bitter. Und diese Tragik so ungefiltert zu sehen, das ist mein Vergnügen bei diesen Trash-Formaten. Dazu gehört auch Promis unter Palmen oder Kampf der Reality-Stars. Das ist ja immer dasselbe, wo sie Leute, die sich hoffentlich hassen, auf engen Raum bei schlechter Versorgung zusammen.
Mit viel Alkohol.
Mit viel Alkohol, genau.
Und Hunger.
Und dann noch so Bumsleute dazwischen und so Hunger. Und also ich meine, ich glaube wirklich, dass dieses Hunger und Entbehrung ist im Dschungelcamp am stärksten.
Ja, bei den anderen lassen die halt einfach unter der Sonne mit Alkohol volllaufen und dann.
Das ist das Promis unter Palmen-Prinzip,
ja.
Aber dieses Kampf der Reality Stars findet ja in einem völlig verdreckten Haus in Bocholt oder so statt. Und
Ew.
Das ist also auch relativ schäbig. Die müssen auch selber ihre Dosen Raviolis da kochen und so. Das ist auch richtig eklig vom Setting her. Okay. Also das ist auch nicht so einfach.
Ist das das mit den Paaren
ja,
oder ist das nochmal aus der Star?
Nee, das ist das mit den Paaren.
Okay.
Und das ist schon schwierig und jetzt setzen sie ja noch einen Druff. Jetzt kommt bald irgendwas mit, dass getrennte Ehepaare, die seit geschieden sind, wieder zusammengezwungen werden und in Paarspielen um das Geld kämpfen müssen. Also zum Beispiel macht er jetzt mit Jenny Elvers und dieser Alex. Weißt du, die waren ja.
Ach nein.
Ja. Solche Paare kommen.
Nein.
Da. Ja, und den.
Big Brother Alex.
Ja. Und dann so im dann müssen die in einem Bett schlafen.
Die kriegen jetzt so ein
Doppelbett jetzt in. In einem Bett.
Ich muss es kurz erklären. Die sitzt hier und rollt, also könnte gelangweilter nicht schauen, angeekelt, rollt sie die Augen, hat die Lippen geschürzt, so ein bisschen zickig und ist so,
nein.
Dass ihr die auch noch kennt, diese Leute. Also,
nein. Jürgen kenne ich auch noch, das ist ja aus der ersten. Aber jetzt mal ohne Scheiß, kurze Zwischenfrage.
Ich wollte noch kurz sagen, dass Jenny Elvers und ihr Mann müssen in einem Bett schlafen und haben sich schon angegiftet vor dem Bett. Ich hasse dich. Nein, ich hasse dich noch viel mehr und so. Also das ist richtig, da ist richtig Eheverletzungen aus Jahrzehnten kommen da jetzt raus.
Also freue mich sehr. Auch besonders an, also die Zwischenfrage besonders an dich als ehemalige Macherin. Du hast ja eben das schöne und in diesem Zusammenhang komplett bekloppte Wort ungefiltert benutzt. Das hat natürlich mit ungefilterter Realität ungefähr so viel
hat
zu tun wie jeder Spielfilm. Das ist natürlich hochgradig gefiltert, das ist hochgradig produziert. Das, was es auch ist, ist ja einfach, um das Dschungelprinzip, wenn man es kritisch betrachten will, und viele Leute tun das ja einfach nicht, nochmal, das sind Leute, die man in gefakte Natur sperrt, sie dort hungern lässt, ihnen zwischendurch dabei, im wahrsten Sinne des Wortes, dabei zugucken kann, wie sie entweder Scheiße fressen oder Sachen machen müssen, die so erniedrigend sind, dass viele Leute sie einfach nicht tun würden, schon gar nicht für das Geld, was da gezahlt wird und schon gar nicht vor Kameras. Und die auch, wenn du sie von anderen Leuten in irgendeinem anderen Zusammenhang abfordern würdest, als Beruf schlicht illegal wären.
Ja.
Und das ist ja, letzten Endes ist es ja Menschenzoo und man guckt Leuten dabei zu, wie sie gequält werden.
Ja, das ist das Erfolgsrezept. Deswegen liebe ich das. Das ist ganz toll.
Also es ist Sadistenfernsehen.
Ja, natürlich. Du siehst Prominente, denen es schlechter geht als dir.
Aber diese Leute sind doch gar nicht prominent.
Also prominenter
prominent
als ich.
Genug, um da eingeladen zu werden.
Ja. Also obwohl Manuel.
Wir stellen die Frage mal anders.
Nee, Paul, du wirst bei mir gegen Wände laufen und ich werde immer mit einem Schulterzucken sagen, ja, alles, was du kritisierst, ist toll.
Nein, aber meine Frage ist ja einfach nur, das ist auch völlig kritiklos. Dir ist bewusst, dass es so ist und deswegen guckst du es gern.
Ja.
Und die Rechtfertigung dafür, dass das sind alles Erwachsene, die sind da freiwillig und.
Jeder ist seines Glückes Schmied.
Okay, ich stelle mal eine kurze Zwischenfrage, weil bei mir ist die Antwort schlicht nein. Wenn euch irgendjemand dahin einladen würde, und ich glaube, die Einzige, die von uns dreien die Gefahr läuft, da irgendwann eventuell
Barbie.
Wirklich mal eingeladen zu werden, ist wurde Barbie.
Schon.
Würdest du ja oder nein sagen?
Dschungel immer nein. Nein. Also es gibt gewisse Reality-Formate, wo ich drüber nachdenken würde, aber ich habe auch genug Reality-TV gemacht, um zu wissen, worauf ich mich einlassen kann und worauf nicht, weil also es gibt ja den berühmten Blame It on the Edit-Kram, ne? Die können dich im Schneideraum
fertig machen.
Theoretisch ja, aber am Ende können sie dich auch nur fertig machen, wenn du die Sachen vorher so gesagt hast.
Ja, aber sie können dich schon fertig machen.
Sure. Oder es wird halt dann, ne, das hatte ich bei einem anderen Format schon, dass dann so Suggestivfragen an die anderen in Interviews gestellt werden, dass dann da Einfluss genommen wird, wie du wahrgenommen wirst und so. Also es ist schwierig, wenn ich kann Kontrolle ganz schwer abgeben und ich kann sowas nur machen, wenn ich eine relativ gute Kontrolle darüber habe, was ich abliefere und wie ich gesehen werde. Und das hätte ich da nicht. Ja. Also ich weiß, ich bin auf Hunger unausstehlich. Ich werde auf jeden Fall aggressiv, wenn man mich hungern lässt und wenn ich da mit irgendwelchen Dummbroten zusammengepfercht bin. Ich würde nonstop ausflippen. Ich würde mir alles kaputt machen.
Aber so war es ja gerade. Das
so,
war ja
it was a no.
Mit Harald und Anuschka sind ja genauso immer ausgerastet.
Aber die würden mich auch nie fragen.
So, ich würde es machen, wenn ich nichts zu verlieren hätte. Und das ist wieder ein Punkt, wo ich die wirklich zum Teil ja bewundere, dass die es machen, weil die haben ja was zu verlieren. Das sind ja auch diese Formate, wo sie sich besaufen oder wo sie miteinander bumsen müssen oder was auch immer, dass man sich fragt, was machen die denn, wenn die wieder zurück ins normale Leben kommen?
Also für viele ist ja das wirklich nicht kein Problem. Viele haben diese Schwelle nicht. Andere Leute stehen mit dem Rücken zur Wand und wissen, das ist das Einzige, wo ich jetzt nochmal so viel Geld rausholen kann, dass ich jetzt schuldenfrei bin, dass ich die Insolvenz nicht anmelden muss.
Also wenn ich nichts zu verlieren hätte,
das ist ja für viele auch eine Überlegung. Ja. Ne? Also gerade beim Dschungelcamp, dass man vorher eben so verhandelt, dass ganz klar ist, ich muss so und so viel lange, so viele Tage drinbleiben, Helmut Berger, dass ich so viel Geld rausbekomme.
Hat Anuschka auch gesagt.
Und dann falle ich um, dann habe ich einen Hitzeanfall, gehe die Reste der Zeit, gehe ich ins Hotel Versace, feiere da meine Zeit ab, aber ich kann jetzt meine Schulden bezahlen.
Ja, ja, ja.
Und tschüss.
Als die Anuschka rausgewählt wurde, hat sie in der Sekunde das Mikro fallen lassen und hat gesagt, mir ist übrigens ganz schlecht, ich brauche jetzt einen Arzt, ich muss jetzt ins Hotel Versace, also das heißt anders in Südafrika, ich muss jetzt ins Hotel gebracht werden. Und dann kam ein Arzt, hat gesagt, nee, sie sind total gesund, sie müssen bis morgen früh bleiben. Also die wollte einfach so tun, als ob, dass sie raus kann. Ganz schlecht geschauspielt, also ganz schlecht, die ist ja auch ein Wrack.
Eine Ikone ist.
Ein Wrack und sagt von sich, also wir Schauspielerinnen und so. Und dann denkst du immer, mein Gott, was hätte Hannelore Elsner der erzählt, ne? Du bezeichnest dich als Schauspielerin. Ganz schlimm. Und dann wirft die so mit, ja, meine Jugend mit Brigitte Bardot in Saint-Tropez und bla bla bla. Und dann erzählt so ein Manuel Frickinger, und das ist wieder auch eine Figur, die eine große Entdeckung war, ein völlig unbekannter kleiner Schwuler von Prinz Charmings früh rausgewählten Schnittfutter. Den haben sie da irgendwie reingesetzt. Und das ist so einer, und diese Art muss man, glaube ich, haben. Der ging völlig unbedarft da rein, im Sinne von, der war zu blöd, sich zu verstellen. Der war einfach so auf so eine naive, reine
Liebe
Seele,
auch, ne? Ja,
so,
ne,
ja so ein
lieb.
Ganz braver, lieber, mit ganz schlimmem schwäbischen irgendwas Akzent. Das hat ihn, oder pfälzisch, das hat ihn alles überhaupt nicht gestört. Der hat sich eins zu eins normal gegeben. Der ist im wirklichen Leben Justizangestellter in irgendeinem Gericht. Und erzählte, ja, Freunde habe ich nicht. Ich habe aber eine Brieffreundin, die Bettina. Oh. So einer, weißt du, also der völlig ungefiltert in dem
Sinne. Bei uns zu Hause würde man jetzt schmerzfrei sagen.
Ja, aber das ist das,
harmlos,
was ich vielleicht mit ungefiltert meinte.
Das ist nicht das Gleiche.
Wenn es Leute gibt, die eben so unbedarft unbedarft sind, dass die einfach sich so geben, wie sie sind, und dadurch ist der immerhin auf Platz 3 gerutscht. Also der hat es geschafft,
hatte auch
Sympathien zu wecken, obwohl er keine
Follower
hatte.
Der hatte halt auch wirklich eine gute Erfahrung bei Prince Charming, muss man dazu sagen. Ne? Die waren ja echt ein tolles Team, die waren alle lieb miteinander, die haben sich, glaube ich, einfach gegenseitig eine schöne Zeit. Ja, aber die haben sich trotzdem echt eine schöne Zeit gemacht.
Also man muss ja eine Sache nochmal dazu sagen. Ihr habt mich gezwungen, das zu sehen.
Nein, du hast gesagt, du machst das.
Naja, er hat's gemacht. Sagen
ich habe so. Es gab,
entschuldige dich nicht vorher.
Nein, erzähl, es gab eine längere, einfach. Nein, sondern ich hatte das ja seit der ersten Staffel nicht mehr gesehen.
Yes.
Die erste,
vor 18 Jahren, 15 Staffeln her.
Die erste Staffel habe ich damals geguckt, weil ich Sonja Zietlow und Dirk Bach damals sehr amüsant fand. Das sehen und verstehen wollte, das ging mir bei der ersten Staffel von Big Brother genauso, nachdem ich es gesehen und verstanden hatte, habe ich es nie wieder gesehen, muss man ja auch nicht, weil man ja irgendwie einmal, wenn diese Sachen laufen, durch sein Facebook scrollen kann und dann Bescheid weiß, dass man
kommt zum Punkt.
So, und das, worüber ich mich, es ist natürlich deutlich schlimmer geworden, als es in der ersten Staffel war. Also es ist, die Prüfungen sind, sagen wir mal, von etwas, was ich ansatzweise widerwärtig fand, zu etwas gemacht, wo ich einfach nur, nee, ihr Lieben, also irgendwie so, da ist mir egal, wie viel Essen oder Geld ihr mir anbietet, nie im Leben. Das, was ich daran, also jemand wie Anuschka Renzi, wenn sie denn ernsthafte Schauspielaufträge möchte, und sei es nur, keine Ahnung, für irgendeinen Dreck im ZDF fürs Traumschiff oder so.
Ja, ja.
Das kann sie sich jetzt natürlich erstmal für mindestens 2 Jahre in die Haare schmieren.
Das weiß sie auch. Das hat sie auch erzählt und thematisiert. Sie hat ja gesagt, für euch ist es super, hier König zu werden oder Königin, weil ihr könnt danach in dieser Reality-Schiene weitere Aufträge ergattern. Mir bringt es gar nichts. Ich kriege keine weitere Rolle dadurch, dass ich hier Königin werde. Ich bin nur hier, weil die Gage mich jetzt finanziell rettet, weil ich 2 Jahre nicht verdient habe. Das hat die ganze Zeit eins zu eins deutlich gesagt.
Ja, und da gibt es ja viele Fälle.
Und das fand ich wieder nett.
Celebrity Big Brother UK. Pete Burns, hättest du den früher gefragt, hätte der dich angeschissen, hätte gesagt, bist du bescheuert, nie im Leben gehe ich so ein Dreckding. Dann war die Sache mit seinen Lippen, die hatten ja den falschen Lippfiller injiziert, das hatte sich entzündet, kam ihm aus jeder Körperöffnung raus, die Lippen sollten amputiert werden, dann hat er einen Arzt gefunden in der Türkei oder in Italien, der das reparieren konnte, aber es waren halt irrsinnig kostspielige tausende Eingriffe.
Der brauchte Geld.
Und er brauchte das Geld. Er hat all seine Tantiemen von You Spin Me Around, das einzige, was je Geld gemacht hat bei Dead or Alive, richtig Geld gemacht hat, ging in die Lippen und dann stand er mit dem Rücken zur Wand und hat gesagt, okay, ich verdiene hier nichts. Ich gehe rein, ich lasse mir die Gage festschreiben und sobald die Tage durch sind, die ich brauche, um das Geld zu kriegen, führe ich mich hier so schlimm auf, dass die mich alle rauswählen.
Ja.
Und je schlimmer der sich aufgeführt hat, umso
mehr
wollten die ihn haben, weil der natürlich irrsinnig unterhaltsam
war. Das ist der große Denkfehler auch von der Anushka, die gesagt hat, bitte wählt mich raus. Aber der Zuschauer ist natürlich ein Sadist, wie du schon gesagt hast, ich ja auch. Und die rufen dann an, um sie drinnen zu lassen. Weil dieses Tanja Schumann-Syndrom, die hat das auch so versucht, funktioniert nicht. Nein, also das war jetzt die sehr erfreuliche Staffel. Übrigens höchstwahrscheinlich das letzte Mal mit Daniel Hartwig. Der,
warum?
Wir wissen noch nicht warum, aber wir wissen, dass er Hinweise gegeben hat, dass er wohl nicht mehr weiter dabei sein wird.
Schade.
Und wir freuen uns auf dieses Ex-Pärchen-Gemetzel in einer deutschen Villa. Und wir freuen uns.
Die Gewitterziege da drüben, ich fahre.
Wir freuen uns auf weitere Folgen. Promis unter Palmen wurde ja eingestellt wegen, und da müssen wir jetzt mal eigentlich.
Nein, da müssen wir nicht drüber.
Nee, müssen wir nicht,
Katie. Nee, müssen wir nicht. Nee,
müssen wir nicht. Es gab einen Riesenskandal.
Ja, ja.
Und jetzt gibt es die ganze Sendung nicht mehr. Nein, Teil der Reality-Szene. Gehört da alles mit rein. Also das gibt's nicht mehr, das Format, was natürlich sehr schade ist, weil da gab es ja diese spektakulären Duelle zwischen Desiree und Claudia Olbert. Aber das sagt euch alles nicht. Obert?
Ich habe mit der Obert gedreht, das sagt mir natürlich.
Obert, was, ja genau.
Wo sie auch über die Nick gesprochen hat.
Und sowas macht einfach Spaß, sich anzuschauen.
Ist Claudia Obert diese wahnsinnig gewordene
Schnapsverkäuferin?
Die betrunkene Klamotten. Die mit 50erin, die immer so tut, als wäre sie.
Ja.
Ficken und saufen ist super. Ja, genau.
Ja,
100.000 Euro für einen Callboy.
Genau.
Damit kommt ihr noch in die Überschriften. Ach, zu schön. Ihr seht also, Leute, es ist ein weites Feld, wie Gunter Grass sagen würde.
Ja, ne? Gunter Grass spricht ganz viel.
Ja, der spricht ganz viel über Reality-TV.
Sein Lieblingsthema eigentlich.
Ja, eigentlich so.
Ich empfehle an dieser Stelle nochmal die verlorene Ehre der Katharina Blum.
War auch im Prinzip dasselbe, bloß ohne Kameras, aber Bild-Zeitung gegen Individuum. War genau dasselbe in Grün. Halt, ein Satz noch.
Vor allem, wo das auch von Herrn Böll ist und nicht von Herrn Grass. Aber egal.
Ach, stimmt. Aber das hat sie gesagt.
Ich habe Grass von dir aufgegriffen.
Ja, aber du hast die Ehre der Katharina Blum zu Grass geordnet, literarisch. Ich? Habe ich das gemacht? Ist egal.
Irgendjemand hat Gunter Grass gesagt und ich habe gesagt, ja, Gunter Grass hat sich dafür wahnsinnig interessiert. Du hast Katharina Blum
reingestreut. Ach so, dann bist du schuld. Paul,
die Schuld ist schuld.
Wie immer.
Paul,
danke, Paul.
Ich wollte noch ein Wort sagen.
Danke, Paul. Tatjana möchte doch gerne noch einen Satz sagen.
Die Fußbräuchs, weil mir das so eingefallen ist. Da, Leute, das war in Deutschland der Start von, genau wie in American Family haben sie eine Kölner Arbeiterfamilie seit 89 mit Kameras begleitet, ohne Skript und haben daraus endlos Material generiert und endlos Folgen gemacht. Und das Ende vom Lied ist, der Sohn ist kriminell und landete auch im Dschungel, glaube ich. Das war der letzte Stand. Der war ja auch mal im Dschungel, Frank Fußbräuch. Also insofern, der Sohn, Frank Fußbräuch.
Frag doch einfach nicht
nach. Insofern ist das immer wieder interessant, egal in welcher Epoche. Auch diese beiden Frauen in New York, auf Long Island, die Irren, die Mutter mit der Tochter, die Dokumentarfilme, die gemacht wurden.
Ach so, Grey Gardens.
Ja, Grey Gardens. Das ist alles.
Ja, ist eine Doku.
Ja, aber
TV.
Ja, aber jetzt stell dir vor, die hätten das als wöchentliche Folge gemacht. Es wäre hochinteressant, sowas anzugucken. Ich will immer nur erklären, warum mich das so fasziniert.
Dann wäre Little Edie wahrscheinlich heute noch ein noch größeres Idol als
die. Die wären totaler Star geworden.
Die wären Superstar
geworden. Halt schlimm. Also das wäre ja dann schiefgegangen. Die hätten sie dann vermarktet, da hätten sie dann irgendwie einen Book-Deal und einen Dies-Deal und eine Kleidungslinie und so.
Ja.
Headwraps von Little Edie approved, bla. This is the best costume to wear for the day. Mother wanted me to come out in a kimono, so we had quite a fight. Yeah, all of this, but no.
Okay.
Ich spreche jetzt mal über schönes Reality-TV. Es gibt ja auch Reality-TV, was ganz, ganz toll ist und einen Mehrwert hat und was man gucken kann, ohne einfach nur trivial, Porno, Fremdscham-Porno zu betreiben. Die Rede ist von Queer Eye und das sind zwei Teile jetzt quasi, weil das Originalformat hieß ja noch Queer Eye for the Straight Guy und war deutlich anders eigentlich. Also es gibt natürlich ganz viele Parallelen zum heutigen Format, das ihr alle kennt, mit Jonathan Van Ness und Konsorten auf Netflix. Aber das Original war nochmal anders und auch nicht so schön wie das, was heute ist. Das Original gab es 2003 bis 2007, wurde auch von Bravo produziert, also auch wie, also lief auf Bravo, so wie viele andere Reality-Formate auch, die man heute noch guckt, auch die Real Housewives und so, fallen da drunter. Und wie der Titel schon verrät, Queer Eye for the Straight Guy, ging es vor allem darum, dass schwule Männer einem Hetero-Mann helfen sollten. Das Ganze basiert auf einer Idee von David Collins, einer der Producer, der war in einer Galerie und stand da rum und hat da irgendwie Bilder angeschaut und dann stand neben ihm ein Pärchen, ein Hetero-Pärchen und die Frau hat ihren Mann rund gemacht, wie unkultiviert er ist, wie blöd er ist, wie schlimmer er aussieht und was das überhaupt soll, dass sie sich mit ihm in der Öffentlichkeit zeigen muss.
Was heterosexuelle Frauen so sagen.
Was man eben so macht, wie die Fußboys. Ne? So, ich habe es nie gesehen, I'm just guessing.
Die waren nicht so reflektiert.
Ja. Und dann kamen drei schwule Männer um die Ecke und haben sich quasi den Mann gegriffen und haben gleich mal gesagt, also pass auf, so machst du, und das kannst du besser machen und das kannst du auch besser machen und jetzt, ne, stellst du dich mal anders hin und redest mal anders und sowas sagst du halt jetzt auch nicht mehr. Und der hat also ein Quick-Tutorial quasi bekommen, wie man ein weniger schlimmer heterosexueller Mann sein kann. Und das hat den Producer David Collins eben auf die Idee gebracht, daraus ein Fernsehformat zu machen. Und also ja, in der Pressemitteilung haben sie gesagt, es geht darum, die Distanz zwischen Heteromännern und schwulen Männern abzubauen. Und es ist keine Makeovers-Show, sondern eine Make-Better-Show und also ne schmissige One-Liner, die man da so Publicity behaupten kann. Genau, Blödsinn. Am Ende des Tages, also alles basiert in New York City, in Manhattan, waren es 5 relativ klischeebelastete Schwuchteln. So, einer war ein bisschen dunkler, alle anderen waren sehr weiß. Die da auf die heterosexuellen Männer losgelassen wurden, um ihr Leben besser zu machen. Die hatten jeder, wie das heute auch noch ist, eine Kategorie, in der sie irgendeine Expertise hatten. Also es gab Carson Kressley, den wir heute noch kennen von RuPaul's Drag Race, der sich als Mode-Aficionado da verdient gemacht hat. Dann hatten wir einen für Kultur, einen für Food und Drink, einen für Grooming. Und einen für Interior.
Also Grooming ist ja im Sinne von
Hair and Make-up. So, ja. Wir
das muss man ja deutlich dazu sagen.
Ach so. Nicht Weinstein, sondern the other thing. So, und ich habe jetzt gestern noch mal, ich packe die auch in die Shownotes, eine Episode auf YouTube geschaut. Das ist schon echt anderes TV, muss man sagen. Wie gesagt, 2003 bis 2007, es ist sehr MTV-Ästhetik um die 2000er rum. Der Vorspann ist so mit Flipphone, alle haben so ein Flipphone und es ist immer mit so Eurotrash-Techno unterlegt, alles. Es ist wahnsinnig schnell und hektisch. Die fallen da wie so Heuschrecken in diese Wohnung von diesen Leuten ein. Es gibt überhaupt keine schöne Erzählstruktur, es gibt keine Ruhe, es gibt keinen Deep Talk. Die fallen über diese Männer her. Jetzt habe ich die Folge, die ich gesehen habe, ist auch noch ein sehr attraktiver Mann. Die sind übergriffig wie Sau. Carson Kressley drückt ihm die ganze Zeit so einen Schritt beim Anziehen und immer, oh, das ist aber auch, und kannst du mich jetzt hier mal und so. Also es ist übergriffig, grenzüberschreitend, das ist wirklich schlimm. Schaut sich schlimm, dann wird alles wird beleidigt, wie man halt damals auch als Schwuchtel noch so war. Man läuft durch die Wohnung. Was hat er sich denn dabei gedacht? Was soll das denn für ein Dreck? Und so, wo wollen sie denn damit und so. Also wie man halt so war.
Sie sind auch alle extrem homosexuell.
Sehr, sehr one way of being homosexual. Ja, also das mag unterhaltsam gewesen sein und es war wahnsinnig erfolgreich. Sie haben einen Emmy gewonnen und waren nochmal nominiert. Aber es war sehr erfolgreich und viele haben danach auch noch eine Karriere gemacht im Fernsehbereich. Es gab unzählig viele Spin-offs und so, aber als Fernsehen heute nicht mehr guckbar. So. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es irgendwas getan hat, um die Distanz zwischen heterosexuellen Männern und schwulen Männern zu überwinden. Ich glaube im Gegenteil. Ich glaube, es hat sehr viele Klischees nochmal bestärkt. Es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass viele Frauen irgendwie dachten so, ach ja, ich will einen schwulen besten Freund haben, der so ist, mit dem ich shoppen gehen kann, mit dem ich irgendwie biestig sein kann, mit dem ich über Männer herziehen kann und so. Aber ich habe keinen Mehrwert erkennen können. Ich weiß auch, dass ich es damals, glaube ich, grauslich fand. Wir hatten übrigens ein deutsches Spin-off, wusstet ihr das? Schwul macht cool.
Ja.
Mit Marlene, mit Erik Schmidt-Dingens.
Ja.
Ja. Spannend.
Jetzt kommt wieder was.
Es wird ja nächstes Jahr, nächstes Woche.
Genau, das deutsche Queer.
Ganz deutsche
kommt jetzt.
Ja.
Da bin ich auch gespannt.
Im März,
ja. Ich kenne ja David, die liebe ich. Und ich kenne diesen Modetypen, aber da bin ich jetzt mal gespannt. Also
diese andere, die jetzt lief vor 2-3 Monaten, die ist ja untergegangen, ne? Das war auch so ein deutsches RBB.
Queer for You war ja, das, genau. Das mochte ich sehr, das hat ja mein Freund Daniel auch produziert und da sind, waren Serena Goldenbaum war ja dabei, Fabian Hart, genau. Chris Glass, also viele Leute, die ich auch kenne.
Aber ist nichts groß draus geworden.
Es soll eine zweite Staffel geben, glaube ich.
Das war schon die zweite.
Ach so, es war schon die zweite.
Ja, ich mochte das. Also das Queer for You war, das, war die erste Staffel, die zweite Staffel hieß dann Ganz schön Berlin. Das war dann schon, da hat man es schon abgeändert.
Naja, mal gucken, was draus wird in Deutschland. Ja.
So.
Aber erzähl von den Amis.
Genau.
Von den schönen Amis, die jetzt das sind. Die sind alle so süß.
Sie haben halt, sie haben sich irgendwie dann gedacht, sie haben sich darauf besonnen, ach ja, okay, wir müssen das mal revampen, weil das war ja eigentlich ein ganz gutes Format. Und haben dann, also selber Produktion, Scout Productions, selber Typ, dieser David Collins steht wieder dahinter. Und sie haben sich das dann für Netflix nochmal neu überlegt. Und haben tatsächlich ein Jahr lang gecastet. Also sie haben, ich weiß nicht, wie viel, 1000 schwule Männer gecastet. Und die immer wieder, also es stand dann fest, dann haben sie nochmal auseinandergenommen, nochmal zusammengewürfelt, neu zusammengewürfelt. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal so einen Castingprozess durchgemacht für so ein Reality-Ding?
Nein.
Sehr furchtbar. Also was heißt furchtbar, aber es ist also ermüdend. Wir haben das für The Diva und mir haben wir das ja gemacht. Und da waren wir nur zu neunt. Aber du wirst halt immer wieder in Dreiergruppen immer wieder neu zusammengestellt, immer wieder rotiert, immer wieder einen Protagonisten vorgesetzt, der Schauspieler ist, der dir eine Geschichte erzählt. Und ihr müsst dann immer wieder neu drauf reagieren und gucken, wo stimmt jetzt die Chemie, wen mögen wir.
Aber es hat sich sehr gelohnt.
Also bei denen ja.
Ja.
Bei denen ja.
Die Chemie ist ja super bei
denen. Ja, sie haben jetzt, also ne, es ist auf jeden Fall diverser geworden. Sie haben Tan France heißt der, glaube ich, einen schwulen Moslem, der die Mode macht. Dann haben sie Karamo, der tatsächlich bei The Real World, du redest ja noch über The Real World, der war der erste offen schwule, schwarze Mann bei The Real World Philadelphia, den es im Reality-TV jemals gab. Also ne, auch das, wo man sich so denkt, okay, wow. Und das ist ja auch noch nicht so lange her.
Nee.
dann haben sie Bobby, der das Interior macht, der halt wirklich, der arbeitet ja mehr als alle anderen zusammen. Es ist ja unfassbar, was der da zaubert mit seinem Team.
Ja.
Ich habe gestern nochmal so ganz viel Behind-the-Scenes-Stuff geschaut. Der arbeitet halt wirklich 7 Tage am Stück und dann auch nochmal Nachtschichten dazwischen mit einem mittlerweile doppelt so großen Team, weil der halt wirklich unfassbare Dinge da macht mit den Wohnungen dieser Leute. Also die kriegen ein richtiges Home-Makeover auch oft.
Tine Wittler könnte das nicht.
Nee. Dann haben wir Anthony, der Food-Expert, der ist der Einzige, der nicht beim Casting teilnehmen musste, weil der quasi von Ted Allen, von dem der vorher in der vorigen, im vorigen Format, im Originalformat für Food zuständig war, der hat ihn da quasi reingedrückt.
Wir wissen warum.
Ja, der ist halt sehr, sehr hübsch. So hübsch. Der ist halt sehr, sehr hübsch, aber ist wirklich, also fürs Fernsehen sowas von blöd. Der liefert nicht, der hat dem einen Trumper hat er da irgendwie, hat er eine Avocado aufgeschnitten, hat eine Grapefruit aufgeschnitten, meinte, hier, das ist ein Salat. Und der Trumper war so, toll. Ja, in dieser Staffel, die jetzt läuft, das ist jetzt, glaube ich, die 6., haben sie ihn jetzt wirklich dann tatsächlich aufs Wesentliche reduziert. Also er zieht jetzt immer mal sein Shirt aus und wäscht dann irgendwie so einen Hund in Slow Motion und guckt verführerisch in die Kamera oder so. Und ne, es ist jetzt humorisch.
Ja.
Humorisch wird es aufgearbeitet, dass der eigentlich keine Funktion hat in dieser Sendung, außer halt irgendwie Eye Candy zu sein.
Ja.
And we're good with that, aber ja, ich brauche auch nicht, dass die viel redet, so, die nervt mich.
Ja.
Und dann gibt es den Breakout-Star der ganzen Geschichte, Jonathan Van Ness. Yes, und also I relate to her on a lot of levels. Sie ist nicht binär, sie war früher ganz viel feiern auf Drogen, sie ist HIV-positiv, sie produziert Podcasts, sie ist Katzenliebhaberin, sie ist Hairstylistin und so. Ne? Ich bin I'm
in love with her. Ja.
Naja, also wir sind sehr unterschiedliche Menschen offensichtlich, aber es gibt ganz viel, wo ich halt mit ihr connecte und ich liebe sie einfach sehr, 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 sehr. Und die ist für Grooming zuständig da. Also ne, sie rasiert denen mal den Bart und ein paar Sachen mit den Haaren macht sie auch. Sie macht nicht alles mit Haaren, was ich auch liebe. Also sie sagt auch, wenn sie was nicht kann, dann gibt sie das ab und lässt das andere Menschen machen. Und das erste Format war ja eben Manhattan-basiert. Also man hat sich in New York bewegt, wo halt auch die Gay-Themen jetzt kein Riesenthema waren. Ne? Also natürlich gab es mal homophobe Leute dazwischen, aber es in Manhattan, jeder kennt irgendwie einen Schwulen, jeder kennt eine Transfrau und so. Das ist jetzt nicht so das riesengroße Desaster. Was sie dieses Mal anders machen, ist, dass sie ganz dezidiert in Gebiete schicken, wo das anders ist.
Ja.
Also ich glaube, die ersten zwei, ich habe es mir aufgeschrieben, die ersten zwei Staffeln waren in Atlanta, also im Großraum Georgia.
Wo die herkommen, ne? Da haben die ihren Stamm.
Genau, Sitz. Also viele kommen daher, also Tanja zum Beispiel nicht. Dritte und vierte war dann Kansas, Missouri, fünfte Philadelphia und die sechste jetzt in Texas. Also sie versuchen ganz gezielt dahin zu gehen, wo es eben noch Gesprächsbedarf auch gibt zum Thema Queerness, zum Thema Race, Gender, so all diese Dinge, Christianity in Verbindung mit Homosexualität. Und das finde ich fast immer ganz toll, weil da Gespräche entstehen und weil halt wirklich auch eine Überzeugungsarbeit geleistet wird. Also wenn sie gerade mit Trumpern auch arbeiten, was sie ja schon gemacht haben, ne? Dann haben sie sich halt in irgendwelche Trump-wählenden Häuser gesteckt zu irgendwelchen Super-Rednecks. Aber sie verändern tatsächlich die Wahrnehmung der Leute dann auch. Also jetzt genau. in der aktuellen Staffel ist so ein stinkender Cowboy, der sich irgendwie nicht wäscht. Der ist am Anfang, ist der halt wirklich total, Paul, verzieh nicht so den Mund, das ist nicht lecker. Really not.
Just saying.
Ja, und ne, am Anfang, der ist total überfordert, wenn die zu fünfte aus diesem Auto raussteigen und so, der hat noch nie fünf Schwuchteln auf einem Haufen gesehen und dann Jonathan in Kleid mit Heels und so, aber nicht geschminkt mit Bart. Und der ist voll, also du siehst ihn wirklich an, wie körperlich unangenehm ihm das ist, ja. Und der ist am Ende, ne, der ist Butter in deren Händen und der umarmt die und liebt die und so. Und da siehst du halt wirklich, that's a lasting impact. Und das ist auch nicht nur für die Kamera, sondern der wird sich daran anders erinnern und der wird Schwulen anders begegnen danach.
Es ist halt eben super gecastet. Also Wahnsinn. Die Geschichten sind vorhersehbar, weil sie immer nach demselben Muster laufen. Das ist vielleicht das Einzige, was man kritisieren könnte. Aber die Protagonisten, die sie für diese fünf aussuchen, und da müssen ja auch sehr, sehr viele Mitarbeiter mit beschäftigt sein, sind wunderbar ausgesucht. Also das ist immer, ich habe in keiner Folge nicht irgendwann Tränen in den Augen.
Ich habe die letzte Staffel ugly crying durchgeholt, muss ich sagen.
Weil sie ganz toll unsympathische Leute auch finden, die einem innerhalb von 45 Minuten ans Herz wachsen, weil die ihre Defizite aussprechen können irgendwann und weil ihnen irgendwie geholfen wird. Und das ist, natürlich ist das alles, wie soll ich sagen, eine Bubble auch. Also das ist schon irgendwie eine Bubble. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es erklären soll, aber die fünf, die da kommen, das ist ja so zusammengeschnitten, dass es in 4-5 Tagen
Woche haben sie jetzt
Das wird natürlich alles nicht stimmen, aber
ich glaube
nie im Leben, dass es stimmt. Glaube ich nie.
Doch, ich glaube schon.
Nee, ich glaube nicht. Alles aber ist egal. Also egal wie, die schaffen es, einem Menschen bald nahe zu bringen, mit dem man nicht im Bus neben den sitzen will. Mhm. Weißt du, so. Und das ist der große Verdienst von dieser Sendung,
finde ich. Ich glaube aber auch, dass Zeit da wirklich der entscheidende Faktor ist, weil, also ganz oft wollen ja auch in Deutschland, ne, die wollen dann solche Reality-Formate reproduzieren, die ans Herz gehen, wo du genau diese Reaktion hast, dass du davor sitzt und du weinst, weil du wirklich plötzlich den Menschen dahinter verstehst und du lernst den Bruch kennen und ne, du connectest irgendwie und du siehst aber auch das Learning bei den Protagonisten auf so vielen Ebenen, dass sich da wirklich was verändert. Und die wollen das hier jetzt immer so übers Knie brechen und das muss dann an einem Tag passieren.
Das klappt.
An einem Tag musst du jetzt irgendwie alle Geheimnisse dieser Person entlocken, du musst das Leben verändern, du musst dafür sorgen, dass die jetzt therapeutisch anders in die Zukunft gehen. It's never gonna work.
Never.
So.
Aber
deswegen,
das funktioniert auch in der Woche nicht.
Naja, also die haben ja mehr Zeit. Also die Woche filmen die, aber es ist im Vorfeld die Gespräche, das Location Scouting, all diese Dinge passieren ja vorher. Die Drehzeit ist eine Woche.
Ja, aber guck mal, es ist meistens auch so, dass am Ende der Woche steht irgendetwas an. Irgendein Jubiläum, was diese verwahrloste Person machen muss. Also das passt nie in Wirklichkeit, dass die in der Woche davor wirklich das Haus auseinandernehmen und neu bauen und so. Das kann alles nicht, glaube ich nicht.
Ich glaube das schon.
Aber egal wie, auch wenn es schlau geschnitten ist, der Effekt ist ja trotzdem derselbe. Ja. Und das ist es ja, worauf es ankommt. Lass sie 3 Wochen Zeit haben, bei manchen 5 Tage, egal.
Ja.
Hauptsache, dass am Schluss wirklich das glaubwürdig rüberkommt, dass die Person irgendwas mitnimmt und dass auch die 5 von der Person irgendwas mitnehmen.
Ja.
Es ist ein bisschen salbungsvoll manchmal, finde ich. Das ist so dieses sehr Amerikanische.
Ja.
Dass sie da so ein bisschen sehr viel Honig draufstreichen sozusagen. Ich hätte das ein bisschen, wie soll ich sagen, ich würde die nicht so immer so in diesem, wie hier sagen wir bei Paul, ja, dass sie bei der, Paul fängt ja manchmal an, was sagen wir zu ihm, ich will jetzt Predigt? Mal sagen winseln, aber es ist falsch, wenn er so, in seiner Sprachmelodie sich verändert und so.
Säuselt.
Säuselt, genau, die säuseln so viel. Aber ansonsten ist alles super.
Na, ich finde, ich weiß, was du meinst. Mir ist es halt, also ich finde es spannend, jetzt auch nochmal das Original zu gucken im Vergleich zu dem heutigen Format, wenn man dazwischen the Rise of des Individualismus irgendwie sieht. Ne? Also ja. Das ist heute mantramäßig in jeder Folge wird immer gesagt, du musst dir Zeit für dich nehmen, es geht um dich, du musst dich um dich kümmern, erst du kommst an erster Stelle. Ja. Also ne, das wird ja jedem Hero, wie sie sie nennen, eingebläut, dass du dich zuerst um dich kümmern musst und dann um alle anderen. Und das war natürlich im Original, ja, war das noch überhaupt keine nicht. Idee. Das war nur schnell, schnell, schön, schön. Du musst geil aussehen und der Alten einen Teller Nudeln kochen können.
Das waren die, ja.
Und tschüss. Es gibt eine Racism-History auch im Laufe der Sendung natürlich, weil, also Karamo ist, der ist als schwarzer Mann ganz deutlich zu erkennen. Der ist so dunkel, dass man das auch auf jeden Fall, ne, da kann man nicht irgendwie denken, ach, ne, vielleicht bist du irgendwas. So, und Tan ist halt Moslem. Und die hatten mehrere Situationen. Tan hat darüber auch schon gesprochen in Interviews, dass irgendwelche Rednecks ihn ernsthaft gefragt haben, ob er Terrorist sei. Sie hatten jetzt Angst, ihn ins Haus zu lassen und so. Er sei doch Moslem, er sei doch bestimmt Terrorist. Und sie haben eine Szene inszeniert, wo sie von einem schwarzen Cop angehalten werden. Karamo fährt und das haben sie den Jungs vorher nicht gesagt. Und Karamo ist am Steuer in wo waren sie da? In Georgia, glaube ich.
Ach so.
Und werden von einem Cop angehalten und Karamo wird halt nervös. So, as one is, as a black man in America, wenn du von Bullen angehalten wirst. Und sie haben es dann aufgelöst und es war halt dann irgendwie der Bruder Freund vom Protagonisten oder so.
Ja. War doof, aber.
Und Karamo ist zu Recht ausgeflippt, aber Tan war derjenige, der gesagt hat, er verlässt jetzt die Sendung. Er sagt, hier dreht er nicht weiter, so wird mit uns nicht umgegangen. Und das ist eine Geschichte. Klar, die Kommunikation, die daraus entstanden ist, die Konversation, die dann auch onscreen passiert ist, über Police Brutality, war dann das, worauf sie es angelegt hat. Und das war wichtig und toll, dass das jetzt stattfand. Aber du kannst es natürlich nicht mit deinen Protagonisten machen.
Naja, was man nochmal, was ich in der Beobachtung von außen, ich gucke diese Formate, ich genieße die auch. Also, doch, Queer Eye kann ich auch genießen, das ist auch schön. Ich weiß, dass es inszeniert ist, aber das ist halt keine sadistische Inszenierung, sondern da geht es halt darum, zu zeigen, es ist kein Hunderennen, sondern es geht darum zu zeigen, wie sich die Leben von Leuten drehen können, wie man dabei helfen kann, wie Leute mehr verstehen können, als sie vorher verstanden haben, wie man voneinander lernen kann, weil die fünf Jungs lernen ja auch in jeder Folge irgendwas.
Das ist auch richtig.
Und das kann ich auch genießen. Und was man nicht vergessen darf, also die sind halt alle fünf inzwischen in den letzten paar Jährchen extreme Medienstars geworden. Das sind auch queere Männer, queere Leute, die extrem an Einfluss gewonnen haben, die die Welt so darstellen. Niemand hätte am Anfang der Folge, am Anfang der ganzen Show, wenn man mir die fünf gezeigt hätte, hätte ich nicht auf Van Ness gezeigt und gesagt, der ist derjenige, der große Star wird. Sich da selber nochmal zu überprüfen und anzugucken, irgendwie, wie weit sind wir heute eigentlich und was will das Publikum eigentlich und wen gutiert das Publikum eigentlich, das macht mir auch ein gutes Gefühl, das macht mich auch froh, dass das Ganze natürlich trotzdem in einer Bubble stattfindet und in einem Land stattfindet, das nicht mal 50-50 dem Wahnsinn verfallen ist. Und in dem es Leuten eigentlich egal wäre, ob diese Leute irgendwann in Lagern landen, solange Trump Präsident sein kann, das ist mir trotzdem bewusst.
Ja.
Das macht aber das, was ich da sehe, nicht weniger anrührend.
Naja, das ist ein Vorwurf. Ein aktueller Vorwurf ist, dass die trotz der Lage in den Trump-Staat Texas das gar nicht reflektieren, sondern weiterhin ihren Protagonisten aufpeppen, anstatt das große Ganze mit einzubeziehen. Das wurde ihnen schon vorgeworfen.
Ja klar, sicher. Klar. Und das ist ja auch, also natürlich wird die
Sinn
Kritik
geübt,
weil wir wissen, die Kritik muss gemacht werden, wenn irgendwas die Möglichkeit besteht. Und es ist ja auch eine sinnvolle Geschichte, das anzugreifen. Sie haben es in Folgen ja auch gemacht. Also es wurde in Folgen durchaus thematisiert. Du hast jetzt für Trump gewählt und so. Ich glaube, das ist schwierig, weil es eben nicht darum gehen soll, belehrend zu sein oder zu bewerten, sondern ich glaube, sie wollen jetzt tatsächlich eher vereinen und die Gemeinsamkeiten herausstellen, anstatt die Gegensätze
herausstreichen. Und es geht um eine Person und ihre individuelle right. Geschichte und nicht um die Gesellschaft Amerikas. Right. Das ist, finde ich, immer noch der größte Grund, das weiterzusehen und weiterzumachen. Und der soll sich weiter ausziehen, der hübsche Koch. Ich bin totaler Fan. Ich habe mir sogar das Kochbuch gekauft.
Achso, ich wollte gerade vorschlagen, kauf doch das Kochbuch.
Hab ich schon.
Ich habe neulich wirklich, ich hab Kaya die Nachricht geschickt, ich musste sehr über mich lachen. Wir hatten über Anthony gesprochen und dann habe ich aufgelegt und musste aufs Klo und saß auf dem Klo, habe dabei gelesen und habe über Anthony, weil ich habe mich erinnert, dass er nämlich ein Restaurant eröffnet hat, was ich damals schon blöd und pretentious fand. Einfach die Idee fand ich blöd und pretentious in New York und saß auf dem Klo und lese und als letzten Satz bei Wikipedia steht dann, das Ding hat, ich glaube 2000, weiß ich gar nicht, 19 oder so, dann endgültig die Schotten dicht gemacht hat, endgültig geschlossen und ich saß da wirklich so, gut, gut und so vor mich hingelegt, dachte auch, I'm a petty bitch. Aber ja, ich kann auf Anthony gut verzichten. Ich liebe Jonathan. Ich mag alles, was er sonst so macht. Er hat ja mittlerweile auch eine Haircare-Linie und seine Autobiografie verkauft sich super. Und jetzt eben auch Getting Curious, was man auf Netflix auch gucken kann. Die Fortsetzung, die TV-Fortsetzung seines Podcasts
ja.
unter gleichem Namen.
Man muss
auch, ist auch ein HIV-Aktivist, muss man mal dazu sagen.
Ja, aber er muss ein bisschen aufpassen, finde ich. Das, was ich zunehmend nervig finde, ist, dass er natürlich inzwischen weiß, was süß ankommt, was dieses und so, diese Manierismen, so die er hat.
Ist er immer schon gewesen.
Ja, also. Aber die werden jetzt stärker, finde ich, in den Mittelpunkt gestellt und es ist noch ein bisschen mehr diese kleinen Niedlichkeiten von den ersten Staffeln werden zu Markenzeichen, sagen wir mal so. Und diese Markenzeichen werden natürlich ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt. Und das ist ihm auch bewusst. Das macht er natürlich auch absichtlich, weil er eine Marke ist. Und das finde ich ein bisschen nervig. Aber das ist
eigentlich eine Petitesse. Ich glaube, er hat das vielleicht am Anfang,
ich
weiß nicht, ob sie drum rumgeschnitten haben oder ob sie es am Anfang,
du wärst noch viel schlimmer.
Ob er es am Anfang bewusst reduziert hat für die Sendung. Aber wenn du dir, der hat ja vorher so einen Game of Thrones Podcast gemacht.
Du.
Game of Thrones.
Exactly the same shit.
Und bei Bette Davis finde ich es auch toll. Also warum soll ich es nicht toll finden?
Ja, also wenn ihr es noch nicht geschaut habt, von mir dringende Anschauempfehlung. Man kann, also auch wenn man sich emotional so ein bisschen blockiert fühlt gerade und einfach das Gefühl hat, man müsste einfach mal schön heulen. Ich habe die letzte Staffel wirklich durchgeheult. Die Safe in Texas-Folge mit dieser Tiermutti, die da dieses Tierhospiz betreibt und alle behinderten Tiere aufsammelt. Ich habe Rotz und Wasser geheult.
Ich fand am tollsten diese Tatjana, diese mit der Langhaar-Echthaar-Perücke, die kleine hässliche 80-Jährige, die glaubte, sie ist noch 30. Die Mutter.
Ach so, oh.
Das war meine Geschichte.
Ja.
Und so,
her natural hair am Ende und hinten sind fette Extensions drin. Aber ich wollte das.
Ja, gut, sagen. Aber da war ein Jahr zwischen. Da war wegen Corona. Das haben sie aber auch gesagt.
Sie hat doch, ihr großes Reveal war doch, dass sie die Perücke absetzt.
Aber das war ein Jahr später.
Sure.
Ach
ich sage
so,
nur,
in der Sendung.
Ja,
meinst
in
du,
der
wo
Sendung.
Sie die Perücke absetzt.
Das sind meine echten Haare und hinten sind auf jeden Fall Clip-in Extensions.
Ja, bevor wir jetzt in die haarigen Feinheiten gehen,
schließe ich an dieser Stelle mal an.
Nein, nur weil es da gerade so passt. Ich benutze jetzt mal die Einleitung einer anderen 80-Jährigen, die wir alle sehr lieben, und sage: Stellt euch vor, New York 1992.
Ja.
So.
The Real Life kommt jetzt.
Jetzt kommt The Real Life. The Real World, nicht The Real Life. The Real Life war dieses schreckliche Format mit Paris Hilton.
The Simple Life.
The Simple, ja, The Simpleton in The Real Life.
Und sag mal, wie hieß dieses Deutsche bei MTV? Oder war das nicht auch in Deutsch? Gab es das nicht auch in Deutsch, The Real Dings?
Ja, ja, es gab von The Real World, gab es auch deutsche
Ableger.
Einen deutschen Ableger,
da kannte ich einen von.
Aber wir sagen nochmal, stellt euch vor, New York 1992.
Ja.
Sieben Fremde ziehen zusammen in ein wunderschönes New Yorker Apartment und stimmen zu, sich immer und überall filmen zu lassen. So. Das war das Konzept und ist auch heute noch das Konzept vieler Reality-Formate. Das erste Format, das das so gemacht hat, hieß The Real World und lief auf dem damalig sehr bekannten und immer noch vielleicht sehr bekannten, aber nicht mehr so viel gesehenen Sender MTV. MTV war 1992 der Sender, den alle geguckt haben, weil es gab noch kein Viva TV, Heike Mackert war noch kein Star, Paula Abdul war einer, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, also ein musikalischer Star, Michael Jackson war noch unproblematisch. Also es war eine völlig andere Welt. R. Kelly war auch unproblematisch.
Dachte man.
MC Hammer galt als Musiker, also es war eine völlig andere Welt.
Aber Tina Turner war schon da.
Und diese sieben Leute, alle jung, alle schön, alle mehr oder weniger unproblematisch, zogen zusammen in ein Apartment, weil man betrachten wollte, dass die Idee dahinter war eine sehr einfache. Man wollte das wahre Leben abbilden, deswegen hieß es auch The Real World. Das klappte natürlich nicht. Es war das erste Reality-Format, was nach An American Family im amerikanischen Fernsehen lief. Und einer von diesen Siebenen, und da zeigt sich schon, warum wir über diese Sendung heute überhaupt noch sprechen, hieß Norman. Und Norman war der erste queere Charakter im amerikanischen Fernsehen. Norman war nämlich bisexuell und unterhielt sich auch mit den Mädeln. Es gibt entzückende Szenen. Ich habe das jetzt nochmal in einem Schnelldurchlauf alles angeguckt und mir die liebsten Szenen rausgepickt, weil ich war damals schon alt genug, das alles zu sehen. Und der liegt halt mit zwei heterosexuellen Mädchen auf einem Bett und irgendwie einer von denen kommt gerade von einem Date und er sagt dann halt so ganz entspannt so Sachen wie, well, did he have a big dick? Und das war 92 noch eine etwas andere Frage als jetzt 30 Jahre später. Das, was The Real World von Anfang an war, war ein Ort, an dem sich die amerikanische LGBTQ-Community und damit auch die weltweite Community, weil es war eines der wenigen Formate, wo diese Dinge überhaupt verhandelt wurden, wiedererkennen konnten unter Präsident Reagan seiner Zeit noch, und die von Staffel zu Staffel zu Staffel, es gibt das Format noch, im Moment sind sie bei mehr als 30 Staffeln und die aktuellen Produktionsverhältnisse sind so, dass Paramount Plus gerade daran arbeitet, das nochmal auf die Beine zu stellen. Aber in den 90ern war The Real World eine Macht, die, sagen wir mal freundlich, Nebenwirkung, die das Ganze hatte, war, dass diese Leute aber nicht so durchgenudelt wurden, wie das heute bei Reality-Formaten der Fall ist, sondern dass diese Leute Stars waren, während diese Staffeln liefen, aber die wenigsten davon hatten anschließend noch irgendeine Karriere, weil es diese Formate einfach noch nicht in der Häufung gab, wie es sie jetzt gibt. Der bekannteste queere Teilnehmer dieses Formats hieß Pedro Zamora. Und Pedro Zamora war nicht nur der erste offen schwule Latino in einem amerikanischen Reality-Format, sondern auch ein offen schwuler, offen HIV-positiver Mann, der eine Beziehung zu einem zu Sean hatte, einem POC, einem BPOC, und die sind heute, wenn man das lief, 1994 in der dritten Staffel. Pedro enthüllte in der Staffel, gefilmt worden ist, natürlich Monate vor der Ausstrahlung, dass er HIV-positiv war und ein HIV-Aktivist. Und Pedro wurde deswegen sehr, sehr berühmt, weil er einen Tag nach Ausstrahlung der letzten Folge in den USA starb an den Folgen seiner HIV-Infektion. Und Bill Clinton hat seinerzeit gesagt, also der Präsident der Vereinigten Staaten, so hoch wurde das damals gehängt, hat seinerzeit gesagt, dass Pedro Zamora mehr für das Verständnis der amerikanischen Öffentlichkeit zum Thema HIV getan hat, als irgendjemand sonst in der Geschichte des Landes. Weil diese Beziehung zwischen diesen beiden Männern wurde in ihrer ganzen Komplexität gezeigt, in ihrer ganzen liebevollen Intimität, aber auch in ihrer ganzen Komplexität, weil es gab damals noch keine Protease-Hämmer, es gab keine Kombitherapie, das heißt die Verhandlungen darüber, wer hier wann mit wem wie Sex hat, und so, das fand alles vor laufenden Kameras statt, und Pedro ist auch nach wie vor einer meiner Helden, obwohl er jetzt schon lange, lange tot ist. Und war eine so große und wichtige Persönlichkeit in den 90er Jahren, dass jemand, der heute ein großer queerer Star ist, nämlich Dustin Lance Black, ein Drehbuch über Pedro geschrieben hat, das einfach nur Pedro hieß, und das auch verfilmt worden ist. Also es ist kein wirklich guter Film, aber es ist auch ein sehr anrührender Film, der sehr engagiert ist. Ich empfehle aber nach wie vor, sich diese Folgen mit Pedro nochmal anzugucken. Die kann man auch auf YouTube finden als Zusammenschnitt. Das ist, wenn man sich überlegt, dass das Ganze inzwischen fast 30 Jahre alt ist, einfach nur komplett erstaunlich, sehr anrührend und sehr tiefgründig. Ja. The Real World hat aber einfach so weitergemacht, hatte in den nächsten Staffeln auch immer ganz selbstverständlich ein queeres Mitglied in dieser Wahlfamilie, die sich da zusammengefunden hat. Unter anderem auch 2009 bei The Real World Brooklyn den ersten Trans-Menschen, der in einem amerikanischen Reality-Format zumindest bei MTV zu sehen war. Das war, sie hieß so und sie kann für ihren Namen nichts, Caitlyn. Die hatte mit Caitlyn Jenner überhaupt nichts zu tun und war auch eine völlig andere und sehr viel interessantere Caitlyn. Sagen wir mal freundlich, die Hinterlassenschaft von The Real World ist, dass kaum irgendein anderes Format im amerikanischen Fernsehen in den 90ern und in der ersten Dekade dieses Jahrtausends dafür gesorgt hat, dass sich herumgesprochen hat, wie queeres Leben funktioniert und die explizit mit der Mission angetreten sind, junge Leute über queeres Leben aufzuklären. Und wenn man sich mal überlegt, dass 1994, also vor 28 Jahren, eine lange Erzählung darüber stattfand, wie ein HIV-positiver Latino einen schwarzen Mann in seinem Alter liebt und wie deren Komplexität, das endete übrigens mit sowas, obwohl es das damals natürlich noch überhaupt nicht gab, das endete mit sowas ähnlichem wie einer Hochzeit, die sie zwischen diesen beiden Männern gefeiert haben mit den anderen Hausbewohnern. Und das kann man heute, 28 Jahre später, noch sehr, sehr gut angucken, weil es auch unseren aktuellen Bedürfnissen und Sensitivitäten sehr gut entspricht.
Unfassbar, wenn man sich überlegt, was MTV damals für ein progressiver, toller Sender war und was das heute für nichts geworden ist, ne?
Unfassbar. Ja, aber das ist ja, also MTV war damals wahrscheinlich das Wichtigste und das Prägendste, was die amerikanische Kultur so hergegeben hat. Und
Jugend beeinflussen.
Naja, also keine, also
keiner
so uns trennen ja insgesamt 10 Jahre und trotzdem ist es so, dass keine unserer Jugenden ohne MTV denkbar ist.
Absolut. Und deswegen right. So schade, dass es so verloren ist heute.
Ja, ich will gerade noch eine Sache einwerfen zum Schluss, die ich selber nicht gesehen habe, die jetzt aber mittlerweile auch als Podcast bearbeitet und ein bisschen eingeordnet wird, wenn man das hören möchte. Der Podcast nennt sich Harsh Reality. Und das Reality-Programm, um das es da geht, ist 2004 produziert worden und nannte sich Something About Miriam. Und das war eine Transfrau, Miriam Rivera hieß sie, glaube ich. Und es war ein Dating-Format wie der Bachelor. Es wurde nur erst im Finale den Bachelor-Kandidaten verkündet, dass sie eine Transfrau ist, was natürlich zur Folge hatte, dass also ihr wurde das vorher auch nicht gesagt so richtig, worauf sie sich da einlässt. Sie war aber dann vertraglich gebunden. Sie musste das machen. Hatte auch, glaube ich, keine anderen Optionen. Und ne, also the worst possible thing, was man einer Transfrau antun kann, es sei denn, sie umzubringen. So, aber ne, also dieses Format, wirklich das Letzte, das allerletzte, der Bodensatz von dem, was Reality-TV so hervorbringen kann. Die ist mittlerweile auch gestorben. Auch die Umstände des Todes sind diffus und werden auch in diesem Podcast erläutert. Und ja, der sei euch sehr ans Herz gelegt, dieser Podcast, ans Herz gelegt. Ich packe den in die Shownotes, dann könnt ihr das auch nochmal gucken. Zu der Show werde ich natürlich nicht verlinken, weil ich. Aber ja.
Man muss auch bei Reality TV, ich bin jetzt dieser Distin, die gerne Leute anguckt, die sich erniedrigen. Alles wunderbar. Auf dieser Meta-Ebene finde ich das, gebe ich das alles gerne zu. Aber man darf natürlich nie vergessen, dass das Genre zu 80% unsehbaren Scheiß hervorbringt und auch unsehbar langweiligen Scheiß. Und 20% kann man sich schön lügen, so wie ich. 4% sind vielleicht wirklich gut. Aber das ist schon, ist viel Dreck dabei. Eklig. Ich darf nur noch mal an die Geistens erinnern.
Erstaunlich ist ja, dass es offenbar nicht an den Instrumenten liegt. Weil The Real World ist was, was man wirklich gut angucken kann. Da wird auch nicht viel Scheiße produziert, sondern die verhandeln halt, und zwar ganz mit Absicht, solche Dinge wie HIV, die verhandeln Don't Ask, Don't Tell, die verhandeln Trans-Themen auf eine Art und Weise, die man heute sehr, sehr gut angucken
kann. Ja, aber das war, bevor es in Mainstream geschwappt ist, Paul.
Na, Brooklyn war 2009. Das ist ja nun so lange noch nicht her.
Na, aber es war nicht Mainstream. Heutzutage bestücken Privatsender, weil es eben auch günstig ist, gefühlte 50% ihres Programmes mit Reality-TV und davon sind natürlich solche wichtigen Themen, gesellschaftlich wichtigen Themen, sind natürlich glatt gebürstet dafür, dass du die Mehrheit der Werbekunden kriegen willst. Deswegen findet so ein Thema natürlich nicht mehr statt.
Das, was ich noch dazu sagen will, das ist natürlich zu beobachten, dass diese Reality-Formate, weil sie billig sind und weil sie, wenn sie auf eine bestimmte Art und Weise gemacht sind, auch weltweit funktionieren, jetzt sich natürlich auf Plattformen wie Netflix und sowas breit treten. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, Netflix war mal, als Netflix anfing, das zu sein, was es jetzt ist, war das mal der Ort, an dem David Fincher so gutes Fernsehen gemacht hat, wie man es vorher noch nie gesehen hatte.
Absolut.
Das ist die
Entwicklung.
10 Jahre später ist Netflix der Ort, wo ich bei 50% der Sendungen sage, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Also die selber produzieren. Mhm. Und entweder weil es so redundant ist oder weil es noch eine Romantic Comedy ist oder weil irgendwie weil queere Charaktere in Sachen reingezwängt werden, bis es ächzt. Und letzten Endes, ich glaube, dass da gerade so ein bisschen, und das macht mich auch froh, eine Publikumskorrektur stattfindet. Nämlich, dass Publikum mal ganz bewusst entscheiden, was sie sehen wollen und was sie nicht sehen wollen. Und dass Netflix auch daran merkt, was sie produzieren können und was sie nicht produzieren können.
Wobei wir in der glücklichen Blase sind, dass wir noch ein bisschen die Trüffelschweine dessen sind, was irgendwie Sinn macht zu sehen. Und das verbreiten wir ja auch gerne mit unserem Gestaltungs- und sonst wie Willen.
Sendungsbewusstsein
im Podcast. Aber die Masse Fernsehzuschauer ist ja denn doch, nimmt das, was der Schweinealgorithmus ihnen vorwirft. Also ich glaube nicht, dass die Masse sich da auch.
Lasst uns ganz kurz nochmal über Mündigkeit sprechen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über diese Metaebene, also wie viel wissen die Teilnehmer an solchen Programmen, worauf sie sich einlassen? Was wissen die nicht? Wissen die, wie schlimm sie dargestellt werden, ja oder nein? Für mich ist es immer eine Frage der Mündigkeit, wenn wir uns zum Beispiel Bausucht Frau angucken oder wie Schwiegertochter gesucht oder so.
Oh,
ne, das sind ja oft Formate, wo du ganz klar im Casting schon weißt, die suchen nach Leuten, die nicht bis 10 zählen können, ohne fremde Hilfe vielleicht und ne, Schwierigkeiten haben, realistisch einzuschätzen, was da auf sie zukommt, wenn das Format geteilt wird.
Darf
und wir wissen
gucken.
Dann ja auch mittlerweile durch, in Anführungsstrichen jetzt Whistleblower, die dabei waren beim Dreh bei verschiedenen Formaten, die gesagt haben, da haben sie halt dann echt auch noch ne, den Matt Eagle reingestellt und also das Set auch noch so gebaut und die Wohnung der Leute so zugerichtet, dass es noch mehr auf die Spitze getrieben ist, das Klischee vom dummdrümmeligen Proleten, der mit zu Hause sitzt und nicht bis 5 zählen kann. Und da frage ich mich immer, also ne, offiziell sind diese Leute mündig und das will ich natürlich heute niemandem absprechen, um Gottes Willen, aber ich frage mich, wie das moralisch verantwortbar ist, solche Dinge zu produzieren, das zu partizipieren, das zu Hause irgendwie sich anzugucken, das weiterzuteilen im Internet, weil das finde ich, also das ist dann auch für mich kein Guilty Pleasure mehr, Achtung, nächste Folge, sondern eben schon wirklich hochproblematisch.
Ja, aber da gibt's ja gar keine Frage. Das muss man doch jetzt zwischen uns dreien gar nicht verhandeln und zwischen unseren Hörerinnen auch nicht. Noch nie habe ich eine Folge gesehen von Bauer sucht Frau oder Schwiegertochter gesucht oder Frauentausch. Alles, wo Protagonisten reingeschmissen werden, die keine Medienerfahrung haben, ist Beschiss an Protagonisten. Es werden die schlimm, es werden geistig behinderte Menschen gesucht, die da vorgeführt werden sozusagen. Das ist das allerzynischste und fieseste. Und das ist ja nun, da muss ich mich ja nicht von distanzieren, weil ich erwarte natürlich, dass ihr alle versteht, das geht gar nicht.
Das ist doch
ganz klar. Genau. Das ist der schlimmste Dreck für, und das ist aber der Vorwurf, den man Privatfernsehen sowieso machen muss. Meiner Meinung nach ja eh erfunden dafür, die Leute auf dem Sofa zu halten und faul zu machen. Hartz IV, beschwert euch nicht, guckt Frauentausch.
Ich würde das jetzt nicht mit Einkommensklassen
aber in Verbindung bringen wollen. Ich denke schon, es gibt ja sicherlich Tausende von Untersuchungen, die das auch herleiten können, dass die Dummheit und Uninformiertheit von vielen Zuschauern diese Maschinerie, diese armen Leute vor die Kamera zu zerren und vorzuführen, unterstützt. Und da bin ich nicht Teil davon. Hm. In meiner ganzen Arroganz sage ich, da bin ich ein Glück nicht Teil davon. Ja. So.
Ich stelle noch mal eine andere Frage, nämlich die Frage, die mit der das ja alles oft entschuldigt wird, wenn Angehörige der Communities in diesen Formaten vorkommen. Gibt es eine Grenze, bei der ihr sagen würdet, da ist mir Sichtbarkeit egal, das geht nicht?
Absolut. Absolut. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich nicht machen würde, einfach weil ich damit auch nicht in Verbindung gebracht werden will und weil ich es nicht unterstützen
nicht
würde.
Nicht nur du, sondern es gibt Formate, ich will jetzt hier auch keinen Namen nennen, auf die ich drauf gucke und sage, mir ist das scheißegal. Du kannst ja behaupten, dass du jetzt hier Sichtbarkeit für die queere Community herstellst oder dich so gebärden, als würdest du das tun. Das, was du tust, ist üble Klischees reproduzieren und Trash-TV möglich machen. Mhm. Wenn sich jemand, so wie die Teilnehmer am Dschungel jetzt oder bestimmte andere Menschen in solche Formate begeben und dann so tun, als hätten, und das sage ich jetzt, dann so tun, als hätten sie der Community einen Gefallen getan, indem sie das tun, dann finde ich das schwierig.
Also für mich ist es, sorry Tatjana, ich muss da kurz rein, für mich ist es keine Frage, ob die dann so tun, weil das habe ich in den Fällen auch noch nicht erlebt. Für mich, also ich habe zum Beispiel Freundinnen, die bei Frauentausch mitgemacht haben und die haben sich da alle nicht verwursten lassen. Die haben ein schönes Bild von queerer Gemeinsamkeit gezeigt, die haben eine WG vorgespielt, das gab es nicht, aber die sind schön und respektvoll miteinander umgegangen, die waren nett zueinander, die haben die Tauschmutter nett behandelt und so. Also denen mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Da würde ich niemals sagen, da hättest du nicht mitmachen dürfen. Ich finde das völlig legitim, dass sie das gemacht haben. Die haben eine Spielart von queerem Zusammenleben gezeigt, die ich schön finde, die ich eine schöne Repräsentation finde, Punkt. Also, ne, da wurde aber auch nicht so getan, ach, guck mal, wir haben das nur dafür gemacht, sondern die hatten da überhaupt keinen Anspruch daran, warum sie das gemacht haben. Die haben einfach mitgemacht. So.
Ich weiß gar nicht, wo man die Linie ziehen kann. Ich glaube, jeder hat individuell eine andere Linie. Ich würde zum Beispiel, ich werde nie gefragt werden, aber ich würde in den Dschungel gehen und würde mir herausnehmen, wie das auch der Glückler gemacht hat, zu sagen, diese Prüfung mache ich nicht, die ist würdelos, die mache ich nicht. So, hat er ja gesagt bei dieser Tierabfallnummer. Das würde ich auch machen, aber zum Beispiel wenn ich singen könnte, wäre ich nie zu DSDS gegangen, weil ich weiß, Dieter Bohlen ist ein menschenverachtendes Arschloch. Eigentlich ist beides aber dasselbe in Grün. Aber für mich ist es ein Unterschied. Ich kann gar nicht sagen, ob das für andere auch so gilt. Insofern glaube ich, dass jeder einen anderen Maßstab hat und deswegen die schwule Welt ist bunt, die queere Welt. Und daher glaube ich, dass jeder nach seinem Gusto das so entscheiden kann und dann eben auf die Nase fällt oder nicht. Ist es das, was du meinst?
Natürlich nicht.
Doch, schon ungefähr. Doch, das ist schon ungefähr das, was ich meine. Es ist natürlich aber ja nicht nur eine Entscheidung der Protagonistin, sondern es geht ja auch immer um die Bilder, die dabei reproduziert oder reproduziert werden. Und wenn sich, das geht mir schon bei Prince Charming so. Mhm. Also, wenn ich mir halt 13 bis 14 schwule Jungs angucke, und keiner von denen ist wie ich. Und keiner von denen, die wissen ja, was sie da tun. Also irgendwie, es geht gar nicht um Medienerfahrung oder nicht, sondern Medienerfahrung kann man ja heutzutage auch ganz gut passiv machen.
Good one.
Also zu wissen, wie diese Formate funktionieren, was dabei rauskommen kann, wie man sich in diesen Formaten günstig aufstellt, dass es überhaupt keinen Zweck hat, zu DSDS zu gehen, wenn man nicht eine entsprechende Backstory mitbringt, die genauso spannend oder zumindest verwertbar ist, wie das die Stimme ist, die da vorhanden ist oder eben auch nicht. Und wie man ja an Herrn Kübelböck gesehen hat, muss man nicht unbedingt eine Stimme haben, um bei DSDS erfolgreich zu sein. Darum geht es nicht, sondern sich zu überlegen, welches Bild kann hierbei möglicherweise entstehen und was tut das mit Communities oder eben auch nicht.
Aber lass uns doch bei Prince Charming bleiben, weil da sind doch in den 3 Staffeln, glaube ich, die es jetzt gab, ist doch zum größten Teil nichts Schlimmes reproduziert worden.
Nee, aber es war kein Alter dabei und kein Dicker.
Also die zweite Staffel war schon schlimm. Also ich fand, das war genau auf die 12 produziert. Das war so, da wurden Leute gegenseitig aufeinander losgelassen. So. Und man kann das alles gut und richtig finden. Und ich habe auch keine andere Art der Repräsentation, die eine dermaßige Breitenwirkung entwickelt. Und natürlich kann man sagen, Princess Charming ist eine Art lesbische Sichtbarkeit herzustellen. Meine Frage ist, wenn lesbische Sichtbarkeit bedeutet, dass zum Schluss die weißen, durchschnittlich schönen, schon vorher okay wohlhabenden Menschen die Gewinnerinnen sind, was haben wir denn dabei alle gewonnen?
Ja, wir haben noch gar nicht über RuPaul gesprochen.
Und natürlich kann man sowas wie RuPaul oder Germany's Next Topmodel jetzt auch zum Thema Reality TV machen. Ich weise darauf hin, nur weil es mir heute Vormittag bei der Vorbereitung dieser Folge nochmal untergekommen ist, wenn am Anfang der Staffel, die mir als diverseste Staffel aller Zeiten verkauft wird, Heidi Klum irgendwie am Kai steht und sagt, mein Traum ist in Erfüllung gegangen, dann denke ich, Mutti halt aufs Maul.
Ja, es wird wegsortiert. Ich finde, alles, wo wegsortiert wird von einer Jury, die aus einer oder mehr, aber wenig Personen besteht, finde ich das schwierig, wenn ich nicht in dieser Jury die Person bin. Also ich könnte nur in so einem Format mitmachen, wenn ich der Entscheider bin, weil ich von mir denke, Tatjana, du machst das toll. Du machst das richtig und fair. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre in einem Schwarm von 14, 15 Leuten, bei Prinz Charming zum Beispiel, und müsste mich von irgend so einem Bankkaufmann aus Niederrhein bewerten lassen. Ich würde ausrasten.
Also Tatjana möchte gerne die deutsche Version von Michelle Visage werden, also Michaela Fresse.
Michaela Fresse wäre ein guter Job für mich, glaube ich. Ich mag die inzwischen. Ich habe sie am Anfang gehasst, aber ich finde immer, Leute beurteilen, finde ich schwierig von so, so wegsortieren, das ist gemein. Und ich finde auch natürlich, dass du recht hast, bei Prince Charming fehlt der Dicke, der Alte und so weiter und so fort. Aber die werden ja eben auch wegsortiert. Und das ist bei RuPaul ja auch so. Ne? Die Dicken werden irgendwann wegsortiert, die Alten werden wegsortiert. Also am Ende kommt etwas, was in die Maschinerie, die das alles inzwischen ist, gut reinpasst, werbewirksam gut reinpasst. Und das muss man eben auch wissen, um dazu zu sagen oder nicht. Das muss ich schon sagen. Außer du bist so verzweifelt, dass es dir egal ist und dann wirst du zum Schnittfutter.
Ja, es gibt halt Schatz, ich weiß sehr genau, was du auch meinst mit der zweiten Staffel, warum das problematischer war als die anderen Staffeln und was da.
Das haben sie ja bei der dritten auch schon wieder alles richtig gemacht.
Ja, richtiger, auf jeden Fall. Ich weiß ja über den Funk hintenrum, dass es in der ersten Staffel eben auch noch queere Produzenten gab, die da mitgearbeitet haben und ab der zweiten eben nicht mehr. Also, dass man dann die Leute, die dann eben sonst hetero-Trash-Formate machen, jetzt auch auf das Ding gesetzt haben. Und das hat man natürlich auch gemerkt. Es sollte um Klamauk gehen, es sollte um Konfrontation gehen. Man hatte dann eine kleine zickige Influencerin, die dann mit der aber schon eine Vorgeschichte hat und jetzt bitchen wir uns da mal voll.
All of that mit is true. Charlotte?
Und die lesbischen Frauen prügeln sich im Keller, juchai.
Gut, also das hat man ihnen nicht gesagt, das haben sie einfach so gemacht, ne? Da hat ja auch keiner gesagt, so und jetzt gehen wir auch weiter los.
Aber ihr seht, man kann locker stundenlang über Reality TV reden.
Ja, because it's also a big part of our life. Also absolut. Ich meine, wir reden über RuPaul's Drag Race haben wir jetzt nicht geredet, aber in meinem Privatleben, wir reden wahnsinnig viel über RuPaul's Drag Race. Du hast mich, ja, ich sage jetzt nicht was, weil Spoiler Alert, aber Folge, ich habe so getan, als hätte ich sie noch nicht geschaut, um dich zu ärgern, aber ne, die Folge kam Freitagabend raus und Samstag früh um 10 textet mir Tatjana schon, jetzt wo die raus ist, macht das ja überhaupt keinen Sinn mehr hier und so. Ne, und wir texten man jetzt nicht die ganze Zeit. Also es ist, nee, ja, wir haben schon, wir lieben Reality-TV, wir hassen Reality-TV.
Ja.
Ich finde, es ist wichtig, dass wir es immer wieder einordnen, dass wir uns auch immer wieder selbst reflektieren und uns fragen, ob das moralisch auch vertretbar ist, was wir da gucken, oder nicht.
Und nochmal darauf hinzuweisen, dass das mit Realität alles wenig zu tun hat.
Eben.
Ja. So. Aber das ist doch ein schönes, versöhnliches Schlusswort. Wir können uns ja vornehmen,
that's what I was trying
einmal,
to do.
Ja, ich weiß. Einmal im Jahr können wir ja so eine Folge zu dem Thema machen, weil wir haben immer neuen Content.
Yes, true. Ne? True.
Insofern.
Ihr Lieben, ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr könnt uns sehr gerne, wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden weiter, teilt uns auf Social Media, gebt uns schöne 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify und bei Apple Podcast und bleibt uns weiterhin gewogen. Ihr könnt uns gerne Anregungen, Kritik oder wohlgemeinte Ratschläge schicken an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com. Die Ziffer 2 ersetzt, nein, das Wort, to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2, so rum. Ich konnte das mal eine Zeit lang gut und dann war ich raus und dann jetzt alles ist es so gut.
Die Leute werden es schon 50-50. Schaffen.
Ihr schafft das und wir packen die Adresse auch wieder in die Shownotes. Und wir hören uns in 2 Wochen.
Ne? So, genau.
Paul, dein Part.
Habt einen real schönen Abend. Auf Wiedergehört.
Tschüss.
Ciao.